herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef Talk. Heute mit einem Gründer, der das Unicorn gerade in Hamburg aufbaut. Die Rede ist von Philipp Schröder. Mit 1,5 Grad treibt er die Energiewende in Europa voran. Nach 4 Jahren über 2200 Mitarbeiter, 400 Millionen Funding, über 500 Millionen profitablen Umsatz, also eine Menge Inhaltliches. Wir wollen von Philipp wissen, wie tickt er eigentlich? Wie identifiziert er Talent? Was war sein Weg? Und wie kommt man eigentlich in einer solch großen, schnell wachsenden Organisation zurecht? Gleichzeitig wollen wir natürlich verstehen, was passiert hier gerade in Deutschland? Was sind die verborgenen Trends, die wir heute wissen müssen, um morgen dabei zu sein? Und was ist seine große Wette in die Zukunft? Also freu dich auf eine intensive Folge mit vielen, vielen Themen. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Philipp, ich freue mich, dir gegenüber zu sitzen. Wir kennen uns, ich glaube, meine Historie mit dir ist, du warst einer der ersten Speaker, als wir in der Handelskammer waren beim Cheftreffgipfel. Und du hast damals die Opening Keynote gemacht, weil wir haben dich damals schon so angekündigt. Ich glaube, es trifft heute immer noch zu. Du baust eins der größten Startups hier gerade in Hamburg mit 1,5. Wir werden gleich nochmal reingehen und nochmal dich vorstellen, nochmal 1,5, was ihr macht, was für eine unfassbare Wachstumsstory hingelegt hat. Aber erstmal schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch.
Ich habe mir 5 Themen heute überlegt, die wir so in den nächsten um und bei 60 Minuten mal von dir lernen wollen. Ich habe schon eben zu dir gesagt, es soll gar nicht so viel um die Firma gehen, sondern wir wollen mal in deinen Kopf reingucken, was da eigentlich so den ganzen Tag von morgens bis abend passiert. Wir wollen mal über das Thema sprechen, Skills, Theorie versus Praxis. Du hast keinen Uni-Abschluss, soweit ich richtig gelesen habe. Du warst nicht unbedingt der Uni-Anhänger. Dann, wie baut man eigentlich so eine Company? Wie ist man eigentlich von, du warst früher so der Sonderling, hast du mal gesagt, quasi in der Industrie, die damals noch überhaupt nicht sexy war. Also wie kommt man da eigentlich zurecht und wie findet man seinen Weg daraus? Und das Letzte ist, ja, lass uns mal über Klimaziele Deutschland sprechen, Deutschlands Industriestandort. Ich glaube, dazu hast du eine starke Meinung. Also von daher, ich glaube, wir haben facettenreiche Themen und würde einfach mal mit der Frage starten, wachst du eigentlich manchmal morgens auf und denkst dir so, wenn du zurückguckst, so okay, BWL, Jura, Uni Hamburg, dann warst du bei Sonnen, dann warst du einer der, oder du warst der Deutschlandchef bei Tesla. How the fuck did that happen? Und jetzt bin ich irgendwie hier? Oder ist das für dich geradlinig geplant gewesen und es war ein Masterplan von Anfang bis Ende dahinter?
Nein, natürlich war da kein Masterplan dahinter. Also ich glaube, irgendwann ist es schon so, dass sich das irgendwann konkret weiter verdichtet und du immer konkreter weißt, was der nächste Schritt auch sein sollte, in welche Richtung. Aber am Anfang ist das sehr diffus und meine Findungsphase war ja auch super diffus, ne? Verschiedene Studiengänge. Das erste Startup hat nicht funktioniert, was ich aufgebaut habe. Insofern wurde es immer klarer mit der Zeit und auch logischer, aber es ist jetzt weit davon entfernt, dass man das planen kann, ne? Also das ist planbar wurde das erst so in den letzten Etappen ein bisschen besser, ne?
Ja. Da wurde es ein bisschen klar. Und ja. Genau das wollen wir mal so ein bisschen dekodieren und mal schauen, so was gab es eigentlich für Stationen in deinem Leben? Und lass uns mal an den Anfang deines Lebens nochmal springen. Also nimm uns nochmal kurz mit, wie bist du aufgewachsen? Warst du immer der Einserschüler? Warst du, schon eben gesagt, wahrscheinlich nicht immer der Einserschüler, auch in der Uni nicht. Wie bist du ins Leben gestartet?
Also ich habe das Glück, dass ich mit meinen beiden Geschwistern, mit denen ich bis heute sehr eng bin, aufgewachsen bin auf einem Bauernhof in der Lüneburger Heide, einem Biobauernhof. Mein Vater war damals ein Aussteiger, war früher mal Investmentbanker. Wir haben das aber als Kinder gar nicht mehr wirklich mitbekommen, weil er sehr früh ausgestiegen ist. Das heißt, wir sind dort aufgewachsen zwischen Ziegen, Schafen, Kühen und so ein bisschen der Frage auch, was unser Vater wirklich beruflich macht, weil wir konnten uns irgendwann schon denken, dass der Bauernhof uns nicht ernährt, weil das halt eben, ein Hobby eher war, aber ein sehr schönes und auch ein anstrengendes trotzdem. Und das prägt einen dann schon, ne? Und das, meine Mutter ist Ärztin und war Landärztin. Das heißt, die hat eine ganz andere Rolle da eingenommen als mein Vater. Und so bin ich aufgewachsen und bin auf eine super coole Schule, Gott sei Dank, gegangen. Marienau nennt sich die. War da in der Tagesschule. Also von der 5. bis zur 13., also 9 Jahre. Und da war die Hälfte waren halt Internatsschüler und das war sehr spannend, weil die kamen halt aus Berlin, aus Hamburg oder auch teilweise aus China oder aus Russland.
Und in Lüneburger Heide.
Ja, da gibt's ein Internat, das heißt Marienau. Und ja. Das war eine schöne Mischung, weil du das Landleben, das Leben mit Tieren auf dem Bauernhof und gleichzeitig aber irgendwie auch eine spannende spannendes Internat, wo du den ganzen Tag verbracht hast mit viel Aktivitäten. Also so bin ich groß geworden, ja.
Zwei Geschwister, warst du der Jüngste, warst du in der Mitte, warst du der Älteste?
Die Mitte.
Die Mitte, ja. Okay, also das Beste aus beiden Welten.
Genau, und mein Bruder ist mittlerweile ja auch stadtbekannt, der, ja, alles. Genau, alles, der jetzt den Alster-Pavillon gerade übernimmt. Und
der Hamburg kulinarisch versorgt ist,
ja.
Quasi.
Ist so, ja.
Also ich gehe auch gerne hin, also an der Stelle liebe Grüße. Schule war durch, Abi, und dann wusstest du, okay, raus in die Welt, Studium, war das alles klar?
Nein, ich glaube erstmal, wenn du diese, das kennen wahrscheinlich alle, wenn du erstmal so das elterliche Nest verlässt, ich bin mit 16 einmal in die USA, so ein typisches, das typische Jahr, was viele machen in der 11. Klasse, das war schon mal so das erste Mal aus vom Bauernhof Niedersachsen, Lüneburger Heide weg Richtung, also Long Island, Nassau County, direkt an der Stadtgrenze zu New York. Und natürlich willst du dann mehr, ne? Also du hast ja, ich glaube, so diese Fear of Missing Out, die hat ja fast jeder oder jede. Gerade wenn man jünger ist, hatte ich die noch stärker und deswegen wollte ich unbedingt irgendwie raus und habe überlegt, wie kann ich mich rausboxen, um diesen, um eigentlich was Interessantes zu finden, was mich erfüllt, ne? Also auf der Suche nach irgendwas Besonderem, ja? Und ich habe meinen Zivildienst in Israel gemacht. Oh. Das hat auch, habe ich auch geguckt, was kann ich machen, Bundeswehr oder Zivildienst damals noch. Und ich habe dann den anderen Dienst im Ausland gefunden und bin noch ein Jahr in den Kibbutz gegangen an der libanesischen Grenze, also da, wo es auch heute oder in letzter Zeit ziemlich heiß hergeht. Nes Amim heißt der Kibbutz und habe da ein Jahr gearbeitet und gelebt. Und das hat auch nochmal meinen Blick zusätzlich verändert, ne? Und dann kam ich wieder und wollte nach diesem, also Israel ist einfach, wenn du da länger lebst, einfach beeindruckend, damals schon.
Mhm. Die Kultur, wie sie leben, wie sie arbeiten, wie sie denken.
Alles, du kommst ja von außen und liest über den Konflikt und den Konflikt gab es ja damals schon mit der Hisbollah im Libanon und mit der Palästinenser-Regierung, die es damals noch gab. Arafat lebte damals noch, der letzte große, weiß ich mal, Einheitsführer der Palästinenser. Und da wurde die Mauer gerade gebaut. Und das heißt, du kommst da von außerhalb rein und hast du diesen Tagesschaublick. Und dann bist du auf einmal in diesem Land und erlebst die, also tatsächlich diese Art Apartheid, diesen Mauerbau, die Helikopter, die nachts fliegen. Es gab viele, damals noch viele Suizidattentate, die gibt es ja heute kaum noch. Und das verändert dich schon, ne? Also wir haben also auch nachts Drills gemacht und den Kibbutz abgesperrt. Und da waren auch damals schon überall Bunker. Und
wie alt warst du da? 18, 19?
Da war ich 19, ja. Genau. Und morgens um 6 aufstehen in so einer Wellblechhütte, die asbestverseucht war, was sie dir auch noch sagen. Ja, die benutzen, das ist ein bisschen so wie Work and Travel in Australien, die benutzen die ADA-Leute aus Deutschland als billige Arbeitskräfte. Und dann, weil du kriegst vom deutschen Staat ein bisschen was, so 400 Euro damals. Und der Kibbutz zahlte nichts für dich, ne? Das heißt, du warst eigentlich eine kostenfreie Arbeitskraft. Und das Ganze war so in diesem Sühne-Kontext auch, ne?
Aber eine spannende Frage, weil ich komme jetzt gerade vor 3 Tagen, war ich bei einer Diskussionsreihe eingeladen, Kirche trifft Wirtschaft. Mhm. Und eine der Fragen war, bist du dafür, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird?
Boah. Also ich glaube, ich bin da wahrscheinlich nicht der fähigste Experte, aber grundsätzlich ja.
Warum?
Weil ich glaube, dass es die Wehrpflicht aber auch alternativ den Zivildienst wieder geben sollte, weil es einfach total Sinn macht, dass junge Menschen einmal merken, erstens, da du hast eine Pflicht gegenüber der Gesellschaft und du kannst dir dann auch überlegen, willst du es zivilisch machen oder willst du es militärisch machen und diese Pflicht auch wahrzunehmen. Ich glaube, wir haben viel zu lange in so einer Bubble auch gelebt, dass es so ohnehin, also eigentlich, wir müssen ja gar nichts mehr. Also auch junge Menschen wissen, sie können, mach doch, was du möchtest. Pflicht gibt's nicht, ja. Und ich glaube, ich kenne auch niemanden, der beim Bund war, auch mein Bruder war beim Bund, oder die Zivildienst gemacht haben, die mit mehr Abstand später, wenn du hingehst, willst du es natürlich nicht. Ne? Ja. Aber mit mehr Abstand ist das auf jeden Fall ein Ankommen im Leben und finde ich auch einen schönen Dienst. Ne? Also in den Altersheimen danach hat man ja auch gemerkt, dass dann die jungen Leute auf einmal fehlen. Ich finde es einfach schön. Ich finde es auch richtig und ich finde es, für mich ist das richtig, aber ich bin da kein Experte.
An dieser Stelle, alle, die das erste Mal oder schon mehrmals eingeschaltet haben, noch nicht, folgen uns immer alle Hörerinnen und Hörern über die verschiedenen Kanäle. Daher eine kleine Bitte an dich, folge doch dem YouTube, Spotify oder Apple Account, damit wir weiter wachsen können. Denn dieses Wachstum bedeutet gleichzeitig auch mehr spannende Gäste. Und mehr spannende Gäste bedeutet natürlich mehr Insights. Also an dieser Stelle einen kurzen Klick auf Abonnieren und eine kurze Bewertung. Wir freuen uns sehr. Jetzt geht's weiter.
Ich glaube, es gibt viele junge Menschen, darüber reden wir heute auch. Wie kriegst du am Anfang deines Lebens irgendwie Orientierung rein? Und ganz, ganz viele sind irgendwie lange zu Hause behütet und kommen irgendwie selten weiter als irgendwie ein Dorf oder einen Stadtteil. Und in der Runde, in der wir diskutiert haben, da war der Vizepräses der Handwerkskammer. Und er hat auch gesagt, so, jungen Menschen fehlt häufig erstmal, und wir haben auch gesagt, Zivi oder Wehrpflicht, nicht das eine.
Absolut.
A, damit du quasi in deiner frühen, in deinem Frühdasein, in deiner Persönlichkeit nochmal anders geprägt wirst, dass du mal noch neue Impulse bekommst. Dass wir aber auch, und das war auch ein Argument zu sagen, wir wissen gar nicht mehr oder wir schätzen gar nicht mehr, was diese Demokratie, was dieses Land eigentlich hat. Also, weil wir so verwöhnt sind. Es gab die letzten Jahre, gab es kaum Krisen hier irgendwie. Aber es fehlt uns zunehmend das Bewusstsein, dass es keine Selbstverständlichkeit ist.
Ich würde auch sagen, es hat auch was mit Pflicht zu tun, ne? Ich glaube, das ist, wir haben uns ja entwöhnt eigentlich, es geht immer nur um Rechte. Es geht immer nur darum, wer welche Rechte hat. Und dass das ganz wichtig ist, dass alle ihre Rechte haben und jeder hat Rechte und immer noch mehr Rechte und noch mehr Rechte. Es ist, glaube ich, auch okay, dass man einfach einmal merkt, es gibt Pflichten. Mhm. Und ja, also ich ohnehin, ne? Also ich glaube, das eine ist ja, dass du es aus einer Persönlichkeitsentwicklung siehst, fair, aber dann könnte man ja auch sagen, es gibt eine Pflicht, dass du halt irgendwas machst, ja, so, dann kommt man wieder, dann ist das Zentrum der Idee wieder die jungen Menschen, was kann man für die tun, damit sie sich entwickeln. Ich finde, eine gute Entwicklung ist auch, wenn junge Menschen merken, oh fuck, ich habe eine Pflicht und die muss ich jetzt zu erfüllen. Also das ist ja im Übrigen, wenn du als Unternehmer oder wenn du als Management oder egal wo, als Elternteil später Dinge richtig machen willst, ist das ja Verantwortung und Pflicht. Und dieses, und das, ich glaube, dieses Wort oder auch diese Ausrichtung fehlt, ne? Also ich Verantwortung zu tragen, zu verstehen, wie Pflichten sich anfühlen und damit umzugehen, das ist was fehlt.
Leben wir in so einer Art Purpose-Gesellschaft?
Nö, weil ein richtiger Purpose transportiert auch immer eine Pflicht. Deswegen würde ich sagen, nein, wir leben eher in einer Gesellschaft, die beliebig darauf aus ist, sich so selbst auch ein bisschen zu belügen, weil du einfach eher die Gesellschaft ständig damit beschäftigt ist, was kann jetzt gerade passieren, was für mich geil ist und ich möchte mich möglichst wenig festlegen und ich stehe im Mittelpunkt, meine Rechte stehen im Mittelpunkt und sag ich mal, das Entertainment natürlich auch, also mein Beruf muss mich erfüllen. Mhm. Und Purpose ist ja Purpose heißt ja Zweck, mhm. Ja, oder das Warum irgendwo hinter. Und wenn du einen wirklichen Purpose hast, komm damit ja auch Pflichten. Mhm. Ja, was ist denn bitte ein Zweck oder auch ein Purpose, der komplett, also der nichts von dir fordert? Ne? So, insofern glaube ich, dass es eher ein Missverständnis oft gibt bei jungen Leuten, wie sie da drauf gucken. Ja.
Und wir wollen gleich mal gucken, wie du quasi deine Pflicht, deine Verantwortungsbewusstsein irgendwie entwickelt hast, weil ich glaube schon, dass was du sagst, uns stehen so viele Türen offen und man hat so viele Möglichkeiten, dass es auch vielleicht zu viel ist. Also ich glaube, vielleicht der Wehrdienst oder der Zivildienst gibt ja zumindest am Anfang irgendwie so eine Richtung mal vor. Und
ja, absolut, also aber ja, absolut.
Und also, wie, also, und dann quasi, wie kommt man ins Studium? Auch das ist ja, ne? Erzähl nochmal du, wie bist du ins Studium gestartet und ist es dann auch in Ordnung zu sagen, ich studiere 20 Semester?
Ich glaube, das ist, kommt auch immer drauf an. Ich glaube ohnehin, dass die Frage, ob das in Ordnung ist, ist ja immer die Frage, was ist dein Ziel, ne? Was sind deine persönlichen Ziele, die du hast und was möchtest du erreichen, ne? Wenn du jetzt gerne mit Ende 20 in der Großkanzlei arbeiten möchtest, dann kannst du nicht 20 Semester studieren, ja? Mhm. Also, das wird dann halt schwer. Aber ich glaube, am Ende, glaube ich, muss man versuchen einzuordnen, dass man, ich zumindestens unter 30 noch stark kalibriert habe. Das heißt, dass ich überhaupt erstmal rausfinde, ich hatte Scheinvorstellungen darüber, was ich will. Also du hast ja so eine Reflexion, wer du gerne sein möchtest, darauf projizierst du deine Ziele. Das heißt, du meinst mit 19 oder 18, du möchtest Anwalt werden und da hast du so eine Vorstellung im Kopf und in die projizierst du alles rein. Aber dann merkst du im weiteren Verlauf irgendwann, wer du wirklich bist und was du wirklich kannst. Und ich glaube, der beste Rat ist, sich in ein Umfeld zu bringen und das ist egal, ob das der Wehrdienst ist oder der Zivildienst ist oder auch andere Herausforderungen, wo du dich schnell besser kennenlernst. Weil wenn du dein Leben auf Scheinannahmen aufbaust, wirst du nicht die beste Version deiner selbst. Deswegen glaube ich, in der Zeit bis 30 macht es total Sinn. Bei mir ist es ja zufällig passiert. Ich wollte ja eigentlich ein Studium finden, was mich erfüllt, und dann wollte ich genau wie alle anderen das mit der Bestnote abschließen und allen zeigen, ich kann das und bin da erfolgreich. Das hat halt einfach nicht geklappt. Und ich habe nicht verstanden oder verstehe heute erst, dass dieses Nicht-Klappen mir total geholfen hat, mich selbst zu finden. Und deswegen glaube ich, man muss einpreisen, dass man mit Anfang 20 noch gar nicht weiß, wer man ist, und man muss einpreisen, dass man mit Anfang 20 vielleicht auch noch Konzepte im Kopf hat, die langfristig nicht das sind, wer man ist. Und deswegen kann ich immer nur sagen, geht in einem Umfeld, wo man schnell viele Reflexionen bekommt, ne? Und der Wehrdienst kann eins sein, das Zivildienst kann eins sein, aber das Umfeld ist ja entscheidend. Also es ist am Ende, auch der Wehrdienst kann stinklangweilig sein und du hockst in der Kaserne, ne? So, ich glaube, es geht darum, dass du viele Reflexionspunkte bekommst und dich dabei kennenlernen kannst. Ja.
Und vielleicht gibt es ja auch zwei Lager, weil das eine ist, es gibt irgendwie diese Überambitionierten, die mit 22 ihren Master durchhaben und dann schon da sitzen und sich fragen, wie kann ich mit 25 CEO werden? Und dann gibt es die anderen, die, und also, auch mir ging das ja so, ich war im Studium auch nicht gut, ne? Weil ich Cheftreff nebenbei gemacht habe und viele andere Dinge. Und ich habe die Zeit halt gesehen, als ich probiere mich ganz viel aus. Weil ich wusste auch relativ schnell, Uni wird nicht meins, als ich meine erste VWL-Klausur geschrieben habe. Und ich habe diese eine Klausur so viel gelernt fürs ganze Abi und dann mit 3,7 rausgegangen, war ich so frustriert und gedacht so, fuck, Alter, das wird hier nichts. Also ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder setze ich mich so doll auf den Arsch und komme hier irgendwie mit 1,0 raus, damit ich mich irgendwo mal bewerben kann und oben drauf liege. Oder ich baue mir jetzt ein Netzwerk auf oder versuche irgendwelche Skills rauszufinden, die mir liegen, die nichts mit der akademischen Laufbahn zu tun haben. Du hast eine Idee, aber noch keinen Shop? Dann hör auf zu warten und starte jetzt durch. Mit unserem neuen Partner eBay und deren neuen Durchstarterprogramm. eBay macht es dir ganz leicht. Keine Verkaufsprovision, keine Angebotsgebühren und das Ganze 3 Monate lang. Du bekommst alles, was du brauchst. Du bekommst Tools, E-Learnings, persönliche Beratung und das Wichtigste, den Zugang zu über 130 möglichen Kunden. Starte also jetzt dein Business ganz ohne Risiko, mit voller Power. Den Link findest du in der Shownote. Jetzt geht's weiter.
Genau, aber das heißt ja, am Ende hast du ja kompensiert, das habe ich auch gemacht, also ich war halt nicht glücklich und du auch da nicht und hast gesagt, okay, wo kann ich ein Umfeld finden, wo ich das bekomme, was ich auch brauche, Anerkennung und ein bisschen auch das Gefühl von Selbstwirksamkeit, ne? Ist halt genauso Jurastudium, du lernst viel, kommst raus, kriegst eine richtig beschissene Note und musst das jahrelang machen, das macht halt auch was mit dir, ne? Trotzdem hat es ja auch einen Effekt gehabt, weil es dich gezwungen hat. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass du die Ausweichbewegung dann gemacht hast. Ich glaube, wo die ist am Ende, ich habe früher mir immer gesagt, ich wäre nie ein guter Anwalt gewesen. Heute würde ich sagen, wenn ich das durchgezogen hätte, ich wäre auch ein ziemlich guter Anwalt, glaube ich, geworden. Aber die Ausweichbewegung auch auszuführen und es einfach zu machen. Ne? Du kannst halt, wenn du jung bist, nicht so viel verlieren. Ich glaube, du kannst nur durch Inaktivität viel verlieren. Du kannst nicht so viel verlieren, indem du merkst du, mach halt Fehler, ist ja egal. Oder dann bei dir war es ja gar kein Fehler, sondern du hast eine Ausweichbewegung gemacht und hast was gefunden, was dir das gibt, was dich happy macht. Ja.
Was war deine Ausweichbewegung und wann hast du auch für dich erkannt oder wann muss man sich eingestehen, jetzt gerade, wir sind Phase Studium, okay, das ist nichts für mich und das ist auch in Ordnung?
In Ordnung ist sowieso erstmal alles. Ja, also das ist ja ein Kampf einfach mit sich selbst. So, und den, also idealerweise, ne?
Weil, eben, aber du hast noch deine Eltern, du hast noch familiären Umfeld, du hast ja immer einen Erwartungsdruck irgendwo auch von außen.
Ja, total, ne? Aber ich glaube, gerade im Studium, ich glaube, was keinen Sinn macht, ist, das merkt man übers Leben auch, es gibt keine Shortcuts, ne? Also ich habe immer gehofft, auch dass ich irgendwo einen scheiß Shortcut finde, damit ich durchs Studium komme. Oder beim Abi war das auch schon so, weil ich dann einfach keinen Spaß dran hatte und auch nicht gut war, ja? So, und dann habe ich mein Skillset verschoben und gesagt, wie kann ich Shortcuts machen? Wie kann ich irgendwie, dann habe ich das Studium gewechselt, ne? Tatsächlich war das für mich aber die Phase, in der ich einfach nur mich selber besser kennengelernt habe. Und heute weiß ich auch in meiner beruflichen Laufbahn, wenn du qualitativ irgendwas erreichen willst, gibt's den Shortcut nicht. Also den gibt es nicht. Ja, das wirst du mit Cheftreff auch wissen, weil du irgendwann weißt, so, da kannst du nicht mal eben.
Das dauert
ja
lange.
Richtig, so, aber das heißt, ich glaube, es ist, ich glaube, wo man sich ein bisschen Angst nehmen kann, wenn man jetzt noch unter 30 ist, ist, der beste Rat ist, mache viele Fehler und mach sie früh, weil du kalibrieren kannst und du deutlich besser in der Selbstreflexion wirst. Und es sollte irgendwann zu einem Kampf mit dir selber werden und nicht zu einem Kampf für deine Eltern. Natürlich ist es schwer auseinanderzuhalten, aber das ist dann, glaube ich, dann ist man in einer guten Entwicklung. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass es okay ist, einfach aufzugeben. Das wäre nicht mein Rat. Ich habe einfach aufgegeben in manchen Positionen. Das hat mir aber gut getan, weil ich mich so besser kennengelernt habe. Ich bin ja auch von better to worse gegangen, weil ich habe angefangen mit BWL, habe gesagt, das gefällt mir nicht. Hatte die Hoffnung, dass Jura viel cooler ist, weil Verfassungsrecht und so weiter. Und dann saß ich im Jurastudium und habe gedacht, bin ich ja auch. Und ich habe das aber auch jahrelang dann gemacht und die Grund- und Hauptstudium gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, das ist es nicht. Ich gründe was, habe mit einem Freund zusammen was gegründet, alle Fehler gemacht, die man machen kann, und saß dann am Ende ohne Abschluss damals. Und mit einer gefällten Gründung Mitte, Ende 20 da, und das Prüfungsamt hat gesagt, Philipp, du musst eigentlich alle Studien von vorne wieder anfangen, ja. Und am Ende war es doch wieder keine Ausweichbewegung mehr zu haben, was mich dazu gezwungen hat, damit umzugehen, dass es jetzt einfach, dass ich mit dem Rücken an der Wand stehe und das Beste draus machen muss. So, und eben nicht mehr in dieser Position war, was selektiere ich denn jetzt? Nehme ich links oder rechts? Oh, verpasse ich hier was? Also keine Optionen zu haben und sich damit zu konfrontieren, dass es nichts mehr gibt, wie man ausweichen kann, konfrontiert dich dann damit, wie du wirklich in der Longevity dich einfach rausarbeiten musst. Und das war für mich auch der größte Gewinn, dass ich da saß. Ich weiß, dass heute noch ein sehr erfolgreicher Anwalt, mit dem ich gut befreundet bin, mit dem saß ich da und ich war am Boden zerstört. Ne? Du hast da irgendwie 5, 6 Jahre lang Jurastudium gemacht, BWL-Studium gemacht, eine Firma parallel aufgebaut, die ist in den Arsch gegangen. Es war die Lehman-Krise gerade. Ist ja schon lange her, aber dann bist du voll im Arsch, ne? Und du hast alle Ausweichbewegungen gemacht und es hat nichts gebracht. Und dann begann eigentlich so, dass ich, um zu überleben, arbeiten musste. Das heißt, es ging erstmal darum zu sagen, fuck, ich habe mir von meiner Mutter 10.000 Euro geliehen, ja, und gesagt, wie kann ich jetzt überhaupt überleben? Und dann beging eigentlich so der echte Reifeprozess, ne? Bis dahin.
Wie alt warst du da?
Da war ich schon ziemlich alt, da war ich so 26, 27.
Und hattest du nicht zu dem Zeitpunkt, weil dann sind wir nochmal bei dieser Vergleichbarkeit. Du bist dann 26, 27, du hast A, deine Kommilitonen, die BWL zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon abgeschlossen haben.
Absolut.
Du hast die Kommilitonen, die auf einmal schon erstes Staats- oder zweites Staatsexamen haben. Und genau. Du bist Philipp, der hat irgendwie sein Startup probiert, hat da viel Kohle in den Sand gesetzt, schuldet seiner Mutter 10.000 Euro.
Genau.
Ja, und was macht der jetzt?
Genau. Und am Monatsende war das wirklich so, dass ich immer Angst hatte bei der EC-Karte, weil das typische Essen, was ich in der Zeit hatte, war so Dosentomaten mit Thunfisch. Also einfach so, das war so low budget. Und auch mein Vater ist schon auch ein harter Hund und da kannst du nicht anrufen und dir die Blöße geben, sagen am Ende des Monats, ich brauche Geld. Ne? So, genau. Also, aber das war am Ende, ja, kommen wir wieder zum Pflichtthema und Zweckthema hin, dass du so ein bisschen merkst, ja, dass das Leben dir einmal gezeigt hat und ja auf eine Art und Weise, wie ich bisher nichts kaputt gegangen. Ne? Ich meine, es war vor allem Ego-Themen, die kaputt gehen. Ne? So, und das bricht dich auch nochmal. Und dieses Thema, Shortcuts sind für den Arsch. Sie sind einfach für den Arsch. Und wenn du das erstmal lernen musst, dann ist es ja okay. Dann sind die Shortcuts, haben wieder einen Zweck, rückblickend. Ne? Weil hast du Shortcut gemacht, aber und wenn sie dir helfen, dich zu finden, ist es okay. Ne? Dann haben sie den Zweck.
Und dann hast du dich aber mit 26, 27, dann hast du gesagt, okay, also jetzt geht's ja gar nicht mehr darum, irgendwie einen Purpose zu finden, sondern ich muss fucking Kohle verdienen.
Genau.
Und dann hast du dir einen Vertriebsjob gesucht, dann hast du gesagt, okay, jetzt geht's los, jetzt.
Ich habe ja im Energiebereich gestartet mit dem ersten Startup.
Was habt ihr das gemacht? Nochmal in.
Das ist ein bisschen wie Termondo eigentlich. Mhm. Also wer das kennt, ging darum, alte Ölkessel über ein Contracting-Modell, also über eine Finanzierung, gegen Gas auszutauschen. Es gab vor der Lehman-Krise einen riesen Spread zwischen Gas- und Ölpreisen. Und natürlich war es auch, war Gas wesentlich umweltfreundlicher, auch damals schon. Und da haben wir eine Firma gegründet und haben Hotels, Schwimmbäder und denen gesagt, ey, wir reduzieren eure Energiekosten, wir übernehmen die Finanzierung und ihr habt sofort eine Einsparung. Also gehst eigentlich ein ganz cooler Pitch, ne, weil du den Leuten sagst, du hast kein CapEx, kein Investment, das machen alles wir.
Wie bist du damals drauf gekommen? Also ich meine, das war ja schon sehr, sehr early days.
Ich war ja auf der Suche nach einer guten Idee und ich habe einen alten Freund getroffen, der mit mir in den USA war, als er 16 war, und dessen Vater hat ein Ingenieurbüro und die haben solche Contracting-Projekte entwickelt und dieser Spread-Value hat dazu geführt, dass da auf einmal Musik spielte, ne? Und es gab auch neue Technologie, Gasbrennwerttherme war neu, Blockheizkraftwerke waren neuer und da bin ich dann einfach ehrlicherweise auch einfach reingegangen. Aber das war ja das Startup, was dann gescheitert ist. Ne? Also das hat nicht funktioniert. Also das gibt's heute noch. Ich bin auch den Investoren bis heute dankbar, dass sie das nie ganz zugemacht haben, weil das sind Projektgesellschaften gewesen. Ne? Da, also es gibt heute noch Schwimmbäder, die von Blockheizkraftwerken aus der Zeit versorgt werden. Aber wirtschaftlich hat es nicht funktioniert. Das heißt aber dieser Aspekt, was ist eigentlich, wie sieht ein Heizungskeller aus? Wie funktioniert eine Heizung? Wie funktioniert aber auch Strom, weil BKW ist auch Strom. Dann wie gehen diese Förderungen? Da gibt es so KWKG-Förderthemen und Regulatorik. Das habe ich in dieser Zeit schon mir angeguckt, ganz genau. Und dann bin ich gewechselt quasi in den Solarbereich rein. Und das war der erste Job, den ich dann bekommen habe. Das war auch interessant, das war Juvi hieß das Unternehmen und das ging auch von null auf Milliardenumsätze und da bin ich relativ schnell in die Vertriebsleitung gekommen und habe Solarprojekte in der ersten Welle gemacht. Also kenne auch dieses Überförderung damals, deswegen bin ich auch gegen Subventionen in so solcher Höhe. Da gab es dann irgendwann den Plug, da kam eine neue Regierung und hat den Stecker gezogen und deswegen habe ich dort sehr viel Erfüllung gefunden und einen meiner Mitgründer, Philipp Liesenfeld, der war da auch und es war verrückt, da waren 1700 Leute, ein riesen Campus, Windprojekte, Solarprojekte, als wenn es keinen Morgen gäbe, irrsinnig, profitabel, 100 Millionen Profit in einem Peak-Jahr, aber dann wurde halt der Stecker gezogen auf der Förderseite und das habe ich dann miterlebt, so, da war ich so 27, 28, das ging auch relativ schnell, ich kam rein, wurde befördert, habe Verantwortung übernommen, dann zog die Politik den Stecker, da war ich auch wirklich wieder depressiv, weil quasi ich gerade dachte, jetzt geht's los,
jetzt, nee,
jetzt geht's überhaupt erstmal los, ne? Und dann wurde der Stecker gezogen und dann das ist eben auch so ein Punkt, wo du dann wieder dabei bist, das Team, was du gerade übernommen hast, muss ich dann abwickeln, ne? Standorte schließen, abwickeln, es war einfach auch mega scheiße. Trotzdem habe ich da das Solarhandwerk gelernt mit Ende 20 und auch Druckbetankung, Aufbau, Abbau, Aufbau, also ne, und wirklich Schlüssel zu und mit allen den Ängsten der Mitarbeitenden, dem Politikum dahinter, ja.
Und das wirst du wahrscheinlich heute auch noch erleben. Politikum werden wir nachher nochmal sprechen. Was passiert ja eigentlich gerade? Ist es dann der nächste Skill? Okay, nach dem Uni verstanden, du musst irgendwie Geld verdienen, hast dann dein Team gefunden. Du hast eben gesagt, Sales. Ist Sales so der eine Skill, den die meisten unterschätzen oder die sich nicht trauen oder vielleicht eine falsche Scheinvorstellung haben, weil es gibt das schöne Sprichwort und wir sagen es bei uns auch immer, Sales heals everything und es gibt zu viele Startups, die zu lange an einem schönen Produkt arbeiten, aber nie Sales wirklich hinbekommen.
Ich würde mal sagen, was ist der, also das eine ist ja Verkauf, so wie es viele verstehen, ist ja so, dass du hast da jemanden und der hat ein Produkt und dann kriegt er eine Provision und deswegen verkauft er. Und ich glaube, dass ein Skillset, was extrem wichtig ist, ist, dass du in der Lage bist, dich von bestimmten Dingen erst selbst zu überzeugen und dadurch dich in die Lage versetzt, andere zu überzeugen. Und das kann man auch Vertrieb nennen. Ja. Aber am Ende ist es ja am Ende vollkommen egal, ob du dein Entwicklungsteam überzeugst, dass sie an etwas arbeiten, was wirklich relevant ist und auch überzeugst, dass es das wert ist, ihre Zeit und auch in ihnen diesen Gedanken pflanzt, den sie selber intrinsisch annehmen, das ist ja wirkliche Überzeugungskraft. Und in sich so tief reinzugehen in die Scheiße, dass am Ende du dich selber überzeugst und auch mit sehr kritischen, sehr intelligenten Leuten, die in die Überzeugung bringst, das ist, glaube ich, da ist Vertrieb mit abgedeckt, aber das ist, glaube ich, ein Core-Skill im Leadership, der extrem viel Macht hat. Und ich glaube, man beschreibt das als Verkaufen, wenn man schon upgradet. Also wenn nicht upgradet, sondern downgradet. Ne? Also umgangssprachlich würde ich ja sagen, Verkauf ist so ein bisschen, der verkauft dir da was. Ne? So im Sinne von, will einen Vorteil rausschlagen, das ist nicht nachhaltig. Aber ich glaube, ich würde sagen, sich selbst überzeugen zu können und dann auch das beste Talent, was einen sehr kritischen, tiefen Blick hat auf ein Thema, auch überzeugen zu können, das ist ein sehr wichtiges Skillset. Und das können viele Startups sind ja auch fairerweise noch in vielen Bereichen total nicht mature. Ne? Also werden getrieben in der Regel von Gründern, die ein Anerkennungsthema haben. Ja, die ist ja eine ganz klare Persönlichkeitsprofil auch, was viele männliche Gründer haben. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbekannt. Ja, und dann passieren ja auch so Sachen wie, da werden, also Critical Thinking wird abgestellt. Also der Value von Critical Thinking ist ja super hoch. Und deswegen würde ich sagen, der Verkauf ist ein Aspekt, aber ich glaube, Startups, die nichts verkaufen, haben auch nie Critical Thinking im Kern gehabt um ihre Value Proposition, ne? Weil auf woran liegt denn das oft? Du willst dich ja nicht aussetzen dem Externen. Du willst ja nicht sagen, du willst sagen, oh, irgendwann habe ich diese Verpackung entwickelt und dann kaufen die alle und dann besäufst du dich so an dieser Idee, dass das alle irgendwann kaufen, so riesig, ja, und hast aber eigentlich Angst davor, mal die Hosen runterzulassen und den ersten Kunden zu holen. Ja. Und ich glaube, das muss man so früh wie möglich machen und dann auch damit leben, dass du erstmal 100 Neins bekommst, ne?
Und das ist ja auch so ein bisschen dieser Shortcut, ne? Also alle denken immer dieser Overnight Success, aber nein, das sind erstmal diese 100 Neins, egal ob wir reden nochmal über Investoren, die ersten Kunden oder sowas. Glaubst du aber, weil du gesagt hast, das ist ein Core-Skill von Führungskräften, Gründern, wen auch immer, das Thema Überzeugungskraft. Kann man das lernen oder hattest du es schon immer in dir?
Ich glaube, du musst eine gewisse DNA schon mitbringen, aber man kann lernen, mit dem, was man ohnehin mitbringt, deutlich besser zu werden, ne? Es gibt Leute, die können halt, das kann ich auch. Ein alter Chef von mir hat immer gesagt, Philipp, du machst dann einfach das Fernlicht an, aber das ist dann nicht nachhaltig, weil du die Leute, du machst halt quasi so diesen Shining Moment und sagst so, boom, und alle so, haha, das war irgendwie geil gerade. Ja, aber danach gehen die Leute aus dem Meeting raus und sagen so, wow, das war geil, aber was genau sollen wir jetzt tun? Ja, also ich glaube, man kann schon deutlich besser werden und das versuchen, nachhaltiger zu steuern und sich nicht zu verlieren in dem einmaligen Aufblenden. Genau, also insofern, du musst schon was mitbringen, das ist aber immer so, du wirst nicht bei in der Leichtathletik eine Medaille gewinnen, wenn du nicht grundsätzlich dafür gemacht bist, ne? So, aber trotzdem musst du unter denen, die dafür gemacht sind, also die ein Skillset mitbringen, eine Persönlichkeit mitbringen, dann auch dich entwickeln, ne? Und das kann man auch lernen. Und vor allem, wenn man das Talent hat, das ist ja das Interessante, Talent ist ja, oder das Potenzial hat, dann kann man aus dem Talent und dem Potenzial noch sehr viel rausholen. Also das ist auch wieder sehr interessant. Also das ist unglaublich viel, wenn ein Grundpotenzial da ist, ein Grundtalent da ist und du hast die richtige Umgebung, kannst du das massiv potenzieren. Ne?
Was ist Talent? Wie würdest du Talent beschreiben? Wann ist jemand für dich ein Talent?
Also ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich versuche es in Worte zu fassen. Talent ist für mich, wenn jemand in einem bestimmten Bereich, also Talent ist ja in der Regel hat eine bestimmte Schlagrichtung, ne? Also jemand ist verbal talentiert oder jemand ist mathematisch talentiert oder wie auch immer. Aber was du siehst, ist diese intrinsic creativity. Du siehst so, das ist ein Bereich und den brauchst du nur ein bisschen zu stimulieren und dann fängt der an, eigenständig zu denken, zu produzieren, zu halluzinieren im positiven Sinne, im Sinne von verschiedene Forecasts zu entwickeln, ein bisschen wie eine KI auch, ne? Also dass das anfängt und das ist für mich Talent. Wenn du das siehst, so du triggerst jemanden, du kannst ja im Bewerbungsgespräch kannst du eine Frage stellen oder irgendeine Zahl reingeben oder irgendeinen Gedanken reingeben und dann siehst du daran, wie jemand darauf reagiert, auch schon ein bisschen das Talentprofil, ne? Und das finde ich, macht auch Spaß, mit Talent zu arbeiten, weil Talent hat immer Potenzial und Talent ist ja eine kreative Freude, die dahinter ist, ne? Und diese kreative Freude gibt dir auch den Treibstoff, dass du in der Lage bist, 100 Neins zu akzeptieren. So, das zu finden, ist auch was mir unglaublich Spaß macht. Also das ist, Menschen zu finden, die ein Talent haben, denen zu helfen, das besser einzusetzen und dann mit denen zu besprechen, dass sie in die Selbstwirksamkeit kommen, das ist das, was am meisten Spaß bringt im Management. Also das ist, ja.
Und ich finde es so eine spannende Frage und auch deine Reaktion gerade, weil wir reden immer von Talenten, die sind wichtig und sowas, und wir alle suchen irgendwie nach unserem Talent, aber was ist ein Talent? Und ich glaube, du sagst es, ein Talent ist irgendwie eine Person, die eine gewisse Neugier hat auf ein Thema, wofür sie dann hoffentlich brennt und dafür dann sehr begeisterungsfähig ist und dann selber in ihren Schaffungsmodus kommt, diese Person. Also zu sagen.
Das Kreativitätsthema finde ich noch spannend, ne? Und du musst ja auch überlegen, Talent benutzen ja die Leute auch anders. Die einen meinen mit Talent einfach Human Resources, die sagen einfach, okay, ich brauche halt Leute, die hier das CRM bedienen, ne? Und ich meine mit Talent wirklich, dass du versuchst, mit einer Person Bereiche zu finden, die dann extraordinary werden. So. Und das ist auch ein tolles Erlebnis. Das ist was anderes, als zu sagen, wir haben 2500 Mitarbeitende. Ne? Jeder wird Talente irgendwo haben, aber ich meine damit nicht die
das wirtschaftliche. Ja. Okay. Wie gibst du das Verhältnis, also Talent gleich Potenzial, aber wie viel macht Talent aus und wie viel ist tatsächlich Disziplin?
Dein Gesichtsausdruck dabei, so, was ist denn da Disziplin? Also ich glaube, dass, also ich, ist ja interessant, wie du das irgendwann merkst. Also ich musste erst merken, dass Disziplin ja auch einen unglaublichen, unglaublich gerade über Zeit, eine unglaubliche Wirksamkeit hat. Das heißt, wenn du Disziplin, ich glaube, es ist immer schwierig, für Leute diszipliniert zu sein, die Selbstwirksamkeit dank Disziplin noch nicht erlebt haben. Das heißt, es ist ein bisschen so, wenn du ins Fitnessstudio gehst und dann deine ersten zwei Wochen trainierst und du siehst keine Resultate, hat da irgendeiner Bock drauf? Nein. Ja, wenn du aber irgendwann merkst, warte mal, ich mache das jetzt seit 2-3 Jahren und auf einmal hast du einfach alle abgehängt, alle, weil du das 2-3-4 Jahre machst und das relentless machst und dann irgendwann merkst, es ist ja unglaublich, ich muss nur bestimmte Dinge einfach wiederholen, immer ein bisschen kalibrieren und noch besser werden und auf einmal bin ich sowieso in den Top 1%. Und ich glaube, bin kein disziplinierter Mensch. Ich habe gelernt, dass Disziplin für mich ein unglaublich wirksames Instrument ist, um mein Potenzial maximal auszuschöpfen. Und deswegen bin ich nicht diszipliniert, weil ich sage, oh mein Gott, ihr müsst pflichtbewusst und diszipliniert sein, sondern weil ich selber sagen muss, ich habe es so unglaublich unterschätzt in den ersten 10 Jahren nach meinem Abi, was das für eine Waffe ist. Deswegen würde ich einfach nur sagen, Disziplin ist ja genau das, hunderte von Neins zu erdulden.
Durchhaltevermögen.
Ja, genau. Und Persistence auf Englisch, ne? Ja. Das ist auch ganz einfach. Also wenn du mal deinen Peer-Kreis nimmst und du guckst in deiner Firma, du guckst in deinem Umfeld, da gibt's irgendwie, oder guckst dir Hamburg an, ja, da gibt's einen Talentpool, wenn du jetzt ein bestimmtes Spezialgebiet hast und du bist einfach more persistent, dann wirst du auch talentiertere Leute, die diese Persistence nicht haben, einfach platt machen. So, insofern finde ich, Disziplin ist da schon sehr wichtig, aber nicht im Sinne von, sei mal demütig, also nicht kreativitäts- und emotional hemmend. Also ich finde es immer gut, wenn Leute verstehen, dass Disziplin nichts dafür da ist, um zu sagen, das ist halt so, sondern zu verstehen, dass es dich potenziert.
Und ist es wahrscheinlich auch, also ja, ich glaube, es lässt sich auf alles übertragen. Also Durchhaltevermögen, das zu entwickeln, auch gegen diese Neins anzukämpfen. Wenn du sagst, dein Ziel war es am Anfang in der Uni.
Ich würde noch dich korrigieren. Ich würde Nein ankämpfen, habe ich auch oft gemacht. Das ist aus meiner Sicht nicht so gut. Nein musst du eigentlich als einen Feedbackpunkt nehmen. Und nicht dagegen, klar musst du auch dagegen ankämpfen, aber es geht nicht darum zu sagen, dein Gegenüber sagt Nein und du sagst Ja, Nein, Ja, Ja, sondern es geht darum zu sagen, mega, ich bekomme von einer Person ein Feedback auf meine Leistung oder auf meine Idee und jetzt versuche ich das einzuordnen. Das heißt, ich habe am Anfang gegen Neins gekämpft. Dann war für mich der Nein sagt, der Gegner. Ist manchmal heute noch so, weil ich dann einfach switche und auch rot sehe und sage, wie, du wagst es, Nein zu sagen zu meiner brillanten Idee. Aber deswegen würde ich nur kurz
vielleicht einhaken. Vielleicht passt der Spruch, irgendjemand hat das mal gesagt, für jedes Nein schließt sich ja quasi eine Tür. Mhm. Aber such nicht, wie du diese Tür wieder öffnen kannst, sondern such das Fenster. Also, was ist quasi, warum gibt es dieses Nein? Und versuch dich in die Perspektive der anderen Person zu setzen und damit quasi dich selber wieder
klar,
also kritisch zu hinterfragen oder einfach genau, quasi.
Einfach mitnehmen als und sagen, okay, ist ja wie ein Produkt, was du hinstellst, dann kriegst du ein Nein und dann kommst du halt zwei Tage später wieder, hast daran gearbeitet und kriegst noch ein Nein. Und schön ist, Spaß macht das natürlich nicht, ja.
Jetzt hast du zwei Themen schon angerissen. Ich würde einmal das erste, du hast einmal über das Thema Umfeld gesprochen. Such dir ein Umfeld, wo Menschen irgendwie sind. Wie hast du damals dein Umfeld gefunden? Und die nächste Frage ist dann so ein bisschen, wie ist dein Umfeld heute? Wie ist dein Team aufgebaut? Wie hast du deine Co-Founder gefunden? Wie hast du die Terrain gefunden? Welche Menschen geben dir quasi Kraft, Halt, Inspiration?
Also ich würde sagen, über Zeit habe ich gelernt, dass egal in welchem Umfeld du arbeitest, dass Integrität, ja, für mich über Zeit immer wichtiger geworden ist. Also das ist, am Anfang war ich so desperate auch und hatte so viel Push und musste auch unbedingt jetzt irgendwas liefern, dass ich auch einen Wichser eingestellt hätte, wenn ich glaube, dass der mich voranbringt. Ja. Das hat sich verändert, dass jemand integer ist, Talente mitbringt, aber integer ist, das ist für mich immer wichtiger geworden. Es wird für mich zurzeit immer wichtiger. Gerade wenn du über Longevity auch gehst, wenn du Teams bauen möchtest, die jetzt für 5 oder 10 Jahre halten oder auch für vielleicht 15 oder ganz verrückt 20 Jahre, dann wird das immer wichtiger. Was war die Frage?
Ja, also und wie, also was sind wichtige Merkmale? Wie guckst du heute aufs Umfeld und wie finde ich auch gerade in jungen Jahren, wenn ich das Umfeld noch nicht von zu Hause oder sowas habe, wie kann ich dieses Umfeld finden?
Wo ich glaube, wenn du jung bist, ist es nicht so schwer. Wenn du jung bist, kannst du auch in Kackumfelder gehen. Du kannst dann sehr schnell korrigieren, ne? Weil das ja erstmal nur darum geht, das Umfeld, ein sag ich mal, ein krasses Umfeld, also zum Beispiel die Samba-Schule ist nicht kein Umfeld, was ich suchen würde, was ich langfristig haben wollte. Aber ist das ein Kaltwasserbecken, in dem man Talent mal reinschmeißen kann? Und um zu kalibrieren, ja, 100%. Ne? Eine Investmentbank, 100%. Eine Beratung, ein Startup, einfach mal reingehen und gucken. Das ist ja Kalibration. Das heißt, dass du einfach nur Reize haben willst und möglichst viele und möglichst viel sehen solltest, um dich zu entwickeln. Deswegen würde ich dort als junger Mensch aus einer Perspektive eines heute jungen Menschen einfach gucken, wer sind meine Chefs, also die Firma ist nicht so wichtig wie der Chef ist da wichtiger, also wer kann der dir geben und beibringen und Reiz und auch sich erleben in Grenzsituationen macht grundsätzlich viel Sinn am Anfang. Wenn du dann aber Teams baust als Manager oder als Gründer, verändert sich der Blick ja total.
Mhm. Ja. Frage Nummer 1, wie erkenne ich einen guten Chef oder eine gute Chefin? Was macht die für dich aus?
Ich glaube, wenn du ganz am Anfang erkennst du die gar nicht, weil du projizierst einfach nur rein, was du dir wünschst. Und dann sagst du, oh Gott, der hat einen Anzug an und der ist CEO und der hat eine riesige Firma oder eine Investmentbank und ich wollte immer schon Goldman Sachs arbeiten. Ja. Und dann sagst du, boah, was für ein geiler Chef. Ich glaube, du lernst einfach erstmal, was ein guter Chef ist. Und da macht es eher Sinn, mit Karikaturen zu arbeiten. Also wenn du so einen medioker Chef hast, den du gar nicht siehst, den du kaum kennenlernst und du sitzt da dann einfach nur rum, ist viel besser, wenn du so eine Karikatur von Chef irgendwann hast, dass so, das hat mir gefallen, das hat mir nicht gefallen. Und insofern, das weiß man nicht, aber ich glaube schon, dass es total legitim ist, nach den eigenen Präferenzen, die man halt hat, weil mehr hast du sowieso nicht zur Verfügung, und den eigenen Informationen, die du hast, zu gucken, wen findest du interessant und dann go for it. Ja.
Und jetzt kommt die zweite Frage, weil du selber gesagt hast, man lernt mit der Zeit quasi, wie man, du jetzt als Gründer, sein eigenes Team und Umfeld aufbaut. Es hören ja auch viele Gründerinnen und Gründer zu. Also wie triffst du heute, wie hirest du, wie hast du dein Team zusammengestellt? Was sind so deine Key Lessons Learned?
Also ich würde sagen, bei 1,5 ist es jetzt schon so, dass ich in verschiedenen Phasen denke. Also wir haben verschiedene Geschäftsbereiche. Wir haben unseren handwerklichen Geschäftsbereich, den nennen wir den Solutions-Bereich. Das heißt, da wird alles Handwerkliche gemacht, ja, also Dachdecker, Heizungsbau und so weiter. Und dann haben wir unsere eigene Software für den Handwerksbereich. Das heißt, das ist eine End-to-End-Software, die wir selber entwickeln. Und dann haben wir letztlich unser virtuelles Kraftwerk, Heartbeat AI. Und da gibt es verschiedene Subteams, die zum Beispiel ein Energiemanagementsystem entwickeln oder die Software-Layer für die Optimierung, auch für die KI bauen. Und deswegen hat die Firma eigentlich 3 große Säulen. Ja? Und für diese Bereiche hire ich auch unterschiedlich und baue ich auch unterschiedlich. Und ich glaube, wo man immer schauen kann, ist das Speedboot am Anfang. Da kannst du viel mehr Risiko eingehen. Da kannst du auch Leute hiren, wo du einfach nur merkst, okay, der hat Drive, der wird was verändern, der wird Druck in die Sache reinbringen. So gucke ich dann eher drauf. Also am Anfang geht es ja immer darum, vor allem ins Tun zu kommen, vor allem irgendwie jetzt erstmal anfangen, Feedback einzusammeln, eine Software zu deployen und zu gucken, was passiert. Aus diesem Kreis, also wenn man jetzt das Speedboot aufgesetzt hat und es fährt los, wenn es nicht losfährt, musst du sowieso sofort wechseln. Wenn es voll Dampf losballert, dann erkennst du sehr schnell in dem Umfeld von, lass es mal 20 bis 50 Leute sein, gucke ich immer nach einem Pattern intern erstmal, wer sagt was, also wer hat eigenständig eine Idee, wie man bestimmte KPIs oder Ziele erreichen kann, setzt die dann erfolgreich um und kann das auch anhand von KPIs, die wir auch akzeptieren, die also normierbar sind, nachweisen. Und das sage ich den Teams auch. Das heißt, ich sage, ich suche bei euch noch Leuten, die beweisen können, dass das, was sie erkennen und umsetzen, auch zu dem Effekt führt, also Selbstwirksamkeit. Und intern fokussiere ich mich dann auf diese Teams, die das liefern können. Ne? Weil du hast ja, wenn du jetzt zum Beispiel eine Softwareorganisation aufbaust, da haben wir 100 Leute reingeheiert, die kennen sich alle nicht. Und natürlich hast du Hiring-Gespräche und du hast tolle Hiring-Manager und du hast ein Kernteam. Aber du musst ja irgendwann gucken, was ist wirklich die Fähigkeiten, wie viel Risiko, wie viel Kapital kannst du auf diese Teams setzen? Und die wissen alle, hoffe ich, wenn Sie zuhören, dass es immer darum geht, dass man auf den nächsten sehr messbaren Schritt abliefern kann und diese Teams kriegen wiederum Vertrauen und auch mehr Kapital. Das heißt, ich mache, wenn wir uns jetzt vorstellen würden, du nimmst eine Wertschöpfungskette und die willst du von A bis Z abdecken, dann haben wir Teams, die sich gerade zeigen, die sehr stark sind in einem bestimmten Subbereich, der kriegt auch mehr Kapital, der wächst dann auch schneller. Ja. Ja, und für diese Teams, die wir da erkennen, versuchen wir durch externes Hiring Support und Wettbewerb reinzubringen. Ja, und der beste Support ist integrer Wettbewerb. Also wenn du weitere starke Player mit reinsetzt, die aber integer sind, die ein Vertrauensverhältnis aufbauen können, dann ist Wettbewerb sowieso das, was alle, ne, weil es positiv ist, du gehst in Critical Thinking rein, du gehst in Alternativen rein. So, das heißt, das ist wirklich wie eine Pflanze, die du wachsen lässt. Ne? Und natürlich verändert sich das in Bereichen, die statischer sind. Also das Handwerk, gerade das Führen von Handwerkskräften ist statischer, weil die halt morgens auf dem Bau fahren, den ganzen Tag rackern und dann wieder nach Hause fahren. Und ja, wir verändern die Art und Weise, wie die das machen über Software, aber das ist ein ganz anderes Skillset. Da geht es eher darum, zu gucken, dass du dein Team kennst, dass du die, dass du sie auch emotional bindest. Ne? Also es ist schon unterschiedlich.
Hast du für dich so ein Framework, also intern das, was du gerade beschrieben hast? So, ne? Also ich suche Personen, die können irgendwie, die sehen meine KPIs und finden einen Weg, wie sie hinkommen und dann kriegen sie mehr Budget. Hast du dir das selber ausgedacht? Habt ihr da intern so eine Matrix? Macht ihr regelmäßig Feedbackgespräche? Also wie sieht sowas, Philipp Schröder als Founder oder Co-Founder von 1,5 Grad, wie gehst du denn in die Teams rein? Wie steuerst du das?
Aber schon so, wie du das antizipierst, ne? Du sagst dem Team ja auch, wir haben ja einen Masterplan, den tragen wir auch immer vor uns her und sagen, okay, ich spreche auch immer von dem Stairway to Heaven und sage, okay, der beginnt halt mit dem ersten Schritt. Und wenn du, sag ich mal, dich besaufen willst an der Großartigkeit der Idee, musst du schnell wieder zurückkommen auf den allerersten Schritt und den nächsten Schritt und auf den musst du dich fokussieren. Und dann kannst du natürlich ewig mit irgendwelchen hochintelligenten Leuten diskutieren, was Schritt 4, 5 und 6 sein könnte, aber du musst ja erstmal überhaupt dieses Right to Play haben und dafür musst du den ersten und zweiten Schritt hinbekommen. Und genauso tracken wir das auch. Das heißt, du hast quasi wirklich wie eine Treppenstufe KPI 1, die führt dich zur nächsten KPI und zur nächsten. Ne? Und das und so arbeiten wir auch. Das sieht man auch an der Firma, weil du siehst ein Aufwachsen. Wir wollten alle Hardware-Komponenten haben, die du für eine Home Electrification brauchst. Und wir haben bei der Solaranlage angefangen, Batterie aufgewachsen, Ladeinfrastruktur aufgewachsen, Wärmepumpe aufgewachsen, jetzt Klimageräte eingeführt. Das heißt, du gehst ja los und sagst, wir hatten Showroom, haben gesagt, wir wollen der One-Stop-Shop sein. Damals waren wir ja gar kein One-Stop-Shop. Jetzt musst du natürlich alle diese Produkte in die Wertschöpfung bringen, in die Profitabilität bringen und aufwachsen lassen. Ne? Und das musst du Schritt für Schritt machen. Und du nutzt natürlich Teams, die bewiesen haben, dass sie das im ersten und der zweiten Stufe schon ganz gut können und die du dann aber anreicherst mit externem Talent für zum Beispiel Optimierungsalgorithmen. Also wir müssen jetzt viel mehr investieren in die Optimierungssoftware, also in die, die KI oder das Machine Learning Teil. Und da brauchst du natürlich dann auch frisches Talent, was nicht einfach sich selbst wachsen lässt. Ja.
Ist es ein Core-Skill von dir und vielleicht von anderen Gründerinnen und Gründern, die begegnet ist, zu sagen, okay, wir hatten damals diese Vision, One-Stop-Shop, und wir sind in der Lage, oder du hattest vorher schon diesen Plan, wie komme ich da eigentlich in diesen verschiedenen Schritten hin? Weil, ne, ich kann nicht alles auf einmal wollen, das ist mir völlig klar, aber ich habe diesen Masterplan entwickelt und der ist auch iterativ, den kann ich anpassen, aber ich weiß, dass ich diese Schritte kontinuierlich gehen muss.
Also absolut so. Ne? Ich glaube, das Risiko von vielen Startups ist, dass sie versuchen, also als Beispiel, die sagen, ja, wir alle sagen, oder in unserem Energiebereich würden, glaube ich, alle zustimmen, alle Experten würden zustimmen und sagen, Electrification ist ein Megatrend. Ne? Also, dass alles elektrifiziert wird, also Wärme, Kälte, Mobilität, alles. So, alle sind sich einig darüber, dass die Volatilität von Erneuerbaren im Netz gelöst werden muss. Das ist ein anderes Problem im Energiebereich, hängt aber mit der Elektrifizierung am Ende zusammen. Weil du sagen kannst, okay, wenn du immer mehr Volatilität durch Erneuerbare hast, kannst du natürlich immer mehr elektrische Geräte einsetzen zur Lösung des Problems. Oder wenn du es nicht zur Lösung einsetzt, wird es zum Problem. Das ist aber schon zwei sehr große Subprobleme im Energiebereich. Ne? Dann kommt dazwischen noch die Ebene, dass es das Netz und der Strommarkt gar nicht digitalisiert ist. Also Smart Meter, all das. Und jetzt kannst du natürlich sagen, als Unternehmen, das machen viele, wir gucken uns eins dieser Subprobleme an und gründen ein Startup, um in einem der drei Subprobleme ein Subproblem zu lösen. Und dann kommen dabei so Sachen raus wie, wir haben ein Energiemanagementsystem mit einem Schnüffelstück ABC entwickelt und dann fragt sich, bist du sofort in der Situation, du brauchst große B2B-Kunden, du hast nicht alles selber in der Hand. Und wir haben versucht zu sagen, okay, das ist zwar sehr ambitioniert am Anfang, aber wir haben auch Glück gehabt, dass wir es hinbekommen haben, dass wir alle drei großen Themenbereiche mit der Firma adressieren und uns in die Lage versetzen, die Wertschöpfungsketten, also Smart Meter, Digitalisierung des Stromnetzes, dann Volatilität in der Erzeugung, die Preissignale und die Elektrifizierung, dass wir einen Plan gebaut haben, der grundsätzlich iterativ uns in die Lage versetzt, alle Probleme, drei Probleme mit einer Lösung gleichzeitig zu lösen. Und das war, glaube ich, ganz am Anfang der Mut, dass wir das so gemacht haben. Ich habe das vorher bei anderen Unternehmen gesehen, die in Einzelbereichen sehr gut waren, die aber dann nie, also die am Ende nicht die nicht alles in der Hand hatten, um wirklich erfolgreich zu werden, weil sie dann, also Tesla ist ein gutes Beispiel. Tesla hat vertikal die Wertschöpfungskette vollkommen selbst gemacht. Von den Fertigungen über die Sitze, die man selber gebaut hat, über die Displays, die man selber gebaut hat, weil man einfach gesagt hat, wenn wir 30% der Wertschöpfung von extern brauchen, wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir erfolgreich sind, massiv sinken, ja.
Gutes Beispiel, also weil ich glaube, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen deinen Werdegang, Tesla, eine Sache, vielleicht hast du die da gelernt, aber ich habe das, im April hatten wir Hans Königsmann bei uns zu Gast im Planetarium, das war einer der ersten SpaceX-Ingenieure, das war ja ähnlich, wir fordern NASA heraus, wir bauen unsere eigenen Triebwerke und der hat dann Bilder gezeigt, wie sie in der Garage saßen und die Dinger da selber zusammen gebastelt haben und mein Learning, ich habe ihn dann gefragt, er war von Mitarbeiter Nummer 4 bis 15.000. Was hat SpaceX so unique gemacht? Was hast du von Elon gelernt? Und eine Sache, die finde ich immer wieder faszinierend und die leben wir bei uns im Team. Hans hat gesagt, jeden Freitag musste ich von allen Mitarbeitern deren Top-Probleme, deren größten Probleme sammeln, die sie fixen wollten oder müssen, damit wir dieser Mission näher kommen. Und diese Mission ist ja so crazy weit weg. Wir wollen zum Mars, interplanetar. Und auf dem Zwischenweg entwickeln sie solche Themen wie Starlink oder sowas, weil sie gesagt haben, wir schicken eh die ganze Zeit die Raketen hoch. Ja gut, wenn wir jetzt keine NASA-Aufträge haben, was machen wir jetzt eigentlich damit? Das heißt, diesen Mindset zu haben, A, hat er gesagt, wir haben immer die größten Probleme zuerst gemacht. Wir haben nicht mit diesen kleinen Dingern angefangen, sondern what's the fucking biggest problem, das niemand geknackt hat. Dann permanent sich auf die größten Probleme der Organisation zu konzentrieren, die dem Ziel im Weg stehen. Sich da zu forcieren und da immer, du hast es eben gesagt, in diesen Wettbewerb, in diesen internen Wettbewerb, in diesen Druck auch zu kommen, um zu sagen, wir haben auch eine gewisse Urgency. Und das ist ja auch bei dir zu sehen, mit 1,5, steckt ja im Namen drin. Du schaffst es ja quasi zu sagen, wenn wir das jetzt nicht bis 2030, 35, 40 schaffen, dann geht es uns nicht gut.
Also ich glaube, dass du Dinge ansprichst, also ich würde dem allen grundsätzlich zustimmen, dass die Frage, die ja auch ein Manager stellen sollte, dieses Tell me what you need, das ist ja Elans Standardfrage. Sag mir, was du brauchst. Genau das. Was ist dein größtes Problem? Also ich will von dir, dass du in Deutschland 30% Marktanteil hast, ne? Was brauchst du? Und dann antwortest du ja auch ganz anders, weil bei Tesla habe ich dann geantwortet, naja, dann brauche ich Supercharger. Wir hatten damals noch keine. Es gab halt, auf der Autobahn konntest du das Dach vom Model S nicht zumachen, weil die Amerikaner das Auto nicht gebaut haben, dass man damit schneller fährt als 100. Ja, aber bei 120 auf einer deutschen Autobahn ist das Schiebedach nicht mehr zugegangen. Parallel sind die Batterien ja viel schneller leer, weil du schneller fahren kannst. Und jemand, der für 120.000 Euro in 2014 ein Model S gekauft hatte, der würde vielleicht auch gerne mal Autobahn fahren, ja, so. Und dann sagst du aber, und das ist das Mindset, was, und das musst du halt auch liefern können, sonst kannst du es nicht kopieren. Du sagst dann, das größte Problem, was ich habe, um einen Absatz zu kommen, lieber Elan, ist, dass wir brauchen End-to-End-Supercharger auf den großen Urlaubsstrecken, den großen Autobahnen. Und das Supercharging war ja dann sogar kostenfrei. So, und dieses, und dann eine Organisation zu haben, die das sagt, okay, haben wir verstanden, wir liefern das. Damals war das ja, es gab keine einzige Ladeinfrastruktur, es war noch nicht mal geregelt, es gab keinerlei Regulatorik, den Standard, den Tesla einfach neben eine Tankstelle geballert hat, das war selbst ausgedacht. Und das ist, glaube ich, etwas, was europäischen und auch deutschen Unternehmen halt total abgeht, weil die sagen dann, lass uns mal Elon kopieren oder so, aber du musst halt dann auch sagen, whatever it takes, dann kannst halt dann nicht sagen, dass jemand sagt, ich gebe dir mal ein Beispiel, bei uns ist es jetzt gerade so, dass wir sagen, dass diese kleine Box, mit der wir arbeiten, ne, die ja irgendwie das Brain ist, was wir in ein Haus reinsetzen, was mit der Cloud verbunden ist, das limitiert uns. Und um diese kleine Box noch geiler zu machen, also um wirklich diesen Breakthrough zu haben, dass du diese drei Bereiche, von denen ich sprach, verbindest, müssen wir es komplett neu entwickeln und selbst entwickeln. So, und das ist die Wahrheit, ja. So. Mhm. Und jetzt müssen wir in der Lage sein, als Organisation zu sagen, okay, do it. Mhm. Und das können wir, Gott sei Dank. Ich glaube, und Tesla konnte damals sagen, wir bauen die Supercharger und wir bauen die von Norwegen bis nach Italien runter. Und ich glaube, das ist, ansonsten läuft es hohl, ne? Weil das Problem irgendwann wird, wenn du durch eine dicke Wertschöpfungskette gehst, und ich meine, wenn du Raketen baust oder Elektroautos baust, dann ist die halt sehr lang. Dann musst du da auch konsequent sein, ja? Weil du ansonsten, und das können die meisten deutschen oder europäischen Unternehmen, können das gar nicht. Das heißt, die können ihr Management und auch ihr Talent gar nicht fragen, was muss ich verändern, damit du mit deinem Team für die Mission die höchste Wirkung entfalten kannst? Weil die Antwort darauf oft Dinge passiert, und jetzt kommen wir mal zu Themen wie Arbeitsschutz, 40-Stunden-Woche und so weiter, die gar nicht geht. Und das, was Tesla aufgebaut hat, ist ja auch in Teilen für die Menschen sehr anstrengend, aber in der Wirksamkeit unheard of. Genau das, großes Ziel setzen und Urgency aufbauen, Talent im Wettbewerb setzen und genau da reingehen, wo alle sich einig sind, deswegen ist er ja als Multi-Entrepreneur auch so erfolgreich, er geht immer dort rein, wo alle Experten und der Kapitalmarkt sich einig ist, das wird kommen, wo aber die Incumbents, die heute da sind, nicht in der Lage sind, Geld zu verdienen. So, oder nicht, weil er verzerrt den Wettbewerb ja dann durch, ne, durch Talent, durch Kapital und schafft dann aber diese selbsterfüllende Prophezeiung. Und es ist wirklich verrückt zuzusehen, dass das immer noch so gut klappt, weil man würde ja wetten irgendwann, dass das bricht, ne?
Ja, und ich glaube auch, dass ich habe die Biografie gelesen und ich fand es insane. Und ich glaube, die Frage ist, was können wir davon lernen? Weil wir werden nicht die nächsten Raketen bauen oder sowas. Ich habe die Erfahrung gemacht, als mit der letzten Company im Healthtech-Bereich, wir haben in Deutschland gepitcht und in den USA gepitcht.
Fängt der Denkfehler schon an, also wenn du das möchtest, warum solltest du das nicht tun? Also wenn du jetzt mal ehrlich bist, ne? Also da fängt der Denkfehler an und du sagst, wir werden nicht die Raketen bauen. Also natürlich, vielleicht willst du sie nicht bauen.
Genau, also ich will sie nicht bauen. Wir werden sie. Hans Königsmann hat zum Beispiel auch gesagt, wir haben gesagt, warum fehlt Europa, Deutschland die Ambition? Warum ist SpaceX, können wir die noch aufholen? Mhm. Und er hat gesagt, liebe Leute, also wir könnten, wenn wir wollen, der politische und der wirtschaftliche Wille da ist, dann könnten wir in 3 Jahren wieder zum Mond fliegen mit einem europäischen Raumschiff. Das will aber keiner. Die sind alle zu bequem und es dauert 10 Jahre und hast du nicht gesehen. Also das heißt, es fehlt die Urgency von verschiedenen Faktoren.
Ich finde es sehr positiv, was er sagt. Ich weiß nicht, ob ich ihm grundsätzlich zustimmen würde. Ja,
er hat es auch positiv ausgedrückt.
Naja, weil du ja schon sagen musst, also jetzt, ich spiele das mal durch, nimmt auch mal ESA Aerospace, ne? Und die haben ja auch wirklich Rückenwind und bekommen auch und Support und vollkommen zurecht. Mhm. Aber die Wahrheit ist doch auch genau die, wir sind doch schon rechtlich im Graubereich, wenn unsere Leute 50 Stunden arbeiten. So, wir sind aber im Wettbewerb, auch international, mit Teams aus Asien oder auch in USA, die arbeiten alle 70, 80 Stunden und in dem Moment, wo das einer nicht macht, wird gesagt, du bist gefeuert, du bist raus. Hier ist es so, ja, wir können ja noch nicht mal, wir können, deswegen würde ich dem nicht zustimmen, weil ein Unternehmer, gerade wenn ein aggressives Play, was du spielst.
Kannst du nicht spielen.
Nein, du musst ja auch Agilität haben. Du kannst ja gar nicht, du kannst nicht sagen, ich will 100 Leute feuern heute, weil du weißt, die Abfindungspakete, die Rechtsstreitigkeiten, die da dran hängen, die Lohnfortzahlungen, die du hast, sind teurer, als wenn du die unproduktiveren Leute einfach sitzen lässt. Und deswegen würde ich da grundsätzlich sagen, nee, würde ich ihm nicht zustimmen.
Sind wir gefangen in unserem eigenen System.
Ja, aber hallo, also das ist nicht, und dann ist es ja schon so, dass die Unternehmen, die dort gebaut werden, ne, und das, ich würde da auch Enpal mit einbeziehen oder auch oder ISA oder auch andere, die ja das machen, was wir eigentlich haben wollen. Wir wollen Unicorns haben, wir wollen Innovation haben, wir wollen Unternehmergeist haben, wir wollen, dass junge Leute miteinander an die Grenzen gehen. Aber die die, sag ich mal, der Angriffspunkt ist ja dann auch, dann steht in der Presse, ja, da wird zu viel gearbeitet oder das ist, was auch, also die gesellschaftlich wollen wir das nicht und wir haben auch rechtlich die Rahmen so geschaffen, dass sowas nicht passieren kann. Desto größer du wirst als Unternehmen in Europa, desto mehr musst du auf Risikomanagement gehen. Und dieses Risk-Reward-Principle ist nicht da. In Amerika hast du super viel potenzielle Upside für hohe Risiken, die du eingehst. Du kriegst die finanziert und du sollst sie eingehen und du kannst sie eingehen. Hier ist das Risk-Reward-Prinzip umgedreht. Du wirst massiv bestraft für Risiken, die du eingehst. Das fängt beim ESG-Reporting an, geht über die ganzen rechtlichen Rahmenstrukturen, die gebaut werden, und dann bist du deutlich inagiler und deswegen wirst du auch niemals, niemals wird jemand auf die Idee kommen zu sagen, nimm dir mal Northvolt, super gute Idee, Tesla-Team genommen, Batteriefabrik hingestellt. Genau wie du im Vorgespräch gesagt hast, während wir in Europa mit Northvolt viel Geld bekommen haben, hat es von der Entwicklungsphase zum Spatenstich über die erste Produktion so lange gedauert, dass die Chinesen 2 Lifecycle durch hatten. Mhm. Das heißt, dieses Nein, es ist einfach, und das müssen wir erstmal, glaube ich, auf den Tisch legen und sagen, wenn wir wirklich im Wettbewerb stehen möchten mit den Amerikanern, und eine Chance haben möchten zu gewinnen in bestimmten Bereichen. Und wenn wir im Wettbewerb stehen möchten mit den Chinesen und den Indern und glauben und wollen, dass wir da Firmen schaffen können, die überhaupt eine Chance haben, nicht nur zu beschützen, was wir noch aus der Vergangenheit haben, sondern nach vorne zu arbeiten, dann müssen wir Rahmen schaffen, in denen das geht. Und diese Diskussion endet sofort, weil es immer sofort beginnt zu sagen, na ja, aber dann, was ist denn mit Work-Life-Balance, was ist denn mit 35-Stunden-Woche, ja, wenn
wir
überhaupt.
Wir diskutieren die 4-Tage-Woche.
Was ist mit Zeiterfassung, was ist mit Arbeitsschutz, was ist mit so, und das funktioniert nicht. Und das muss man auch einfach mal aussprechen. Es geht nicht. Und da kannst du auch sagen, ich als Bundesrepublik oder Europäische Union, ich gebe euch hunderte von Milliarden, die werden da versanden. Du kannst immer, was wir schaffen, ist, dass wir eine hohe Identifikation im Team haben und der Wille und der Support dabei ist, für den Purpose mehr zu tun. Aber wir haben nicht eine Voraussetzung, also als Beispiel, wenn ich ein kleines Team aufmachen würde heute von 100 Leuten, sage ich jetzt mal klein, ja, relativ gesehen, ja, und ich möchte damit eine bestimmte Software-Applikation entwickeln, und ich gehe da voll rauf und sage dem Team das auch, wir gehen da voll rauf und wenn wir die und die Milestones nicht machen, knipse ich euch wieder aus. Das An- und Ausknipsen in Deutschland dauert so lange und ist so teuer, dass du das am Ende nicht machen wirst. Du musst dir das so gut überlegen, du musst diesen Schuss, der muss auf jeden Fall sitzen. Und wenn du dann im Wettbewerb stehst zu lauter solchen Speedbooten, die so an- und abgeschnipst werden und ganz anders reingehen und anderen Kapitalmarktzugang haben, also jetzt entlade ich mal meine Frustration.
Ja, aber 100%.
Dann ist es, und dann setzen wir uns hier hin, Entschuldigung, auch mit Impossible Founders in Hamburg oder so, ja, und reden über Themen, die TUM und auch andere Projekte sind gute Zulieferer in Ideen und Patenten und Spin-offs für die ganz Großen. Das können wir, glaube ich, noch. Das ist auch, München kann das. München kann sagen, wir nehmen das topdeutsche Talent, Ingenieurwissen, aber was wir am Ende machen ist, wir bereiten es auf und dann wird es weggeschnipst Richtung den Top-Playern aus den USA und die Chinesen klauen es irgendwo. Ja. Was wir nicht mehr haben ist, ich glaube, seit Siemens und Airbus ist es nicht mehr die Fähigkeit, politisch, gesellschaftlich und rechtlich bestimmte Bereiche so zu pushen, dass sie weltmarktführend werden können. Und das, ich bin auch bei der Rüstung total pessimistisch, ne?
Dass wir das hinbekommen. Also dass wir überhaupt
dass wir das Geld ausgeben können, nicht.
Und ne? Dass wir die Produktion hochschrauben können.
Ja, also den, du musst ja, wenn du mal überlegst, der Stahl muss ja schon Bundeswehr zertifiziert sein. So, ne? Ja, da lachst du, genau. Also das heißt, die Ukrainer haben jetzt die beste, also die effizienteste und leistungsstärkste Armee Europas. Und das liegt vor allem daran, dass sie sich von allen Themen befreit haben und nur darauf gucken, was müssen wir tun, damit es am Laufen bleibt. Auch die Drohnenentwicklung ist da top. Richtig. Und bei uns wird es darum gehen zu sagen, wenn Rheinmetall einen neuen Panzer planen will, wie läuft der Vergabeprozess und wie haben wir jetzt nachgewiesen, dass Salzgitterstahl den Bundeswehrstandard für sicheren Stahl einhält und dann bist du schon tot.
Ja.
Also im Sinne, natürlich werden wir mit sehr viel Geld auch was dafür bekommen, aber
ja, aber keine Effizienzen. Also wir schütten ja, also auch wenn man da sich die Zahlen anguckt, wenn man bei diesem Defense-Thema und dem NATO-Ziel von 5% und dann gibt's mal quasi, was wir jetzt im Pott haben und was wir dafür produzieren und leisten im Vergleich zu Russland, die einen Bruchteil davon haben, dann kann es ja nicht das Ziel sein.
Es ist ja immer dasselbe Pattern. Ich meine, du beschreibst immer dasselbe Problem. Ne? Und da kommen wir auch zu diesem gesellschaftlichen Thema hin, weil es gibt keine Politik, mehr oder auch keine Bereitschaft mehr zu sagen, naja, wir haben im Vorgespräch über Pflicht gesprochen, über Wehrpflicht und aber auch Zivildienst oder Pflicht grundsätzlich. Es gibt die Bereitschaft nicht zu sagen und es ist gilt auch als verpönt zu sagen, verdammt, shit, Kretschmann hat das ja gesagt von den Grünen, ich glaube, wir müssen einfach wieder 5 Stunden mehr arbeiten und zwei Feiertage abschaffen. Und das müssten wir tun für die nächste Generation. Also einmal Rentensicherheit, Sozialsysteme, all das hängt ja zusammen. Wenn du all das bewahren willst, musst du momentan eigentlich sagen, das Thema musst du angehen. Dafür gibt es aber keine Mehrheiten.
Nein, genau. Ja. Und das ist unsere Systemschwäche, die Demokratie. Ich darf immer wieder in irgendwelchen Runden sitzen, wo auch Politiker dabei sind und die alle sich komplett einig sind, hinter verschlossenen Tür. Wir müssen das Rentenalter anheben, wir müssen wieder mehr arbeiten, aber du kriegst damit keine Mehrheiten. Also die Renten heutzutage, die Wahlen werden ja mit den Rentnern gewonnen. Das ist ja die größte Wählergruppe. Das heißt, denen zu sagen, nee, das ist jetzt nicht mehr, funktioniert halt nicht. Und das ist, finde ich, die zweite spannende gesellschaftliche
Diskussion. Ich würde es noch ergänzen, du hast die Rentner und du hast die Menschen im öffentlichen Dienst, also Beamte und öffentlicher Dienst, das sind 5,6 Millionen Leute plus die Rentner. Und dieser Bereich ist, die gehen wählen und die sind ja auch an strategischen Punkten, also gerade die Beamten und auch der öffentliche Dienst. Und da hast du total recht, du kannst gegen die momentan kaum noch Wahlen gewinnen. Du siehst ja auch, dass der öffentliche Dienst ist ja der einzige Wachstumstreiber. Das heißt, wir beginnen die Verschuldung, wir erweitern den öffentlichen Dienst, der total träge und ineffizient sind, aber schaffen damit eben auch eine ganze Kaste, wenn du so willst, ja, von Menschen, die davon auch sehr gut leben. Ja,
und die das System erhalten wollen. Ne? Ja, also es ist ja ein sich selbst erhaltendes System und das ist ja mit so ganz vielen Bereichen so und es ist ja schön gemütlich und ne, langsam fängt das Wasser an zu kochen und der Frosch ist drin, aber er kriegt es halt selber nicht mit. Und ich glaube auch das, was du gesagt hast, wir diskutieren über 4-Tage-Woche und irgendwie 35 Stunden. Im Silicon Valley gibt es das, kennst du das, 996, das neue Modell. Bei uns ist 9-to-5. 996 ist from 9 to 96 days a week.
Ja, okay, ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man sich nicht gegenseitig besoffen redet, was das angeht. Das ist ja, ich glaube auch gar nicht, dass man sagen sollte, das sollte der gesellschaftliche Standard sein. Also auch mich nicht falsch verstehen, weil das höre ich jetzt schon dann wieder nachher auf meiner Tischplatte. Der entscheidende Punkt ist, es muss doch möglich sein
für Gesellschaft. Es geht ja nicht für alle, sondern für die willigen. Muss es sein, wenn ein Philipp sagt, ich möchte am Samstag ganz offiziell oder am Sonntag ins Büro gehen und da den ganzen Tag arbeiten.
Und das kann man ja auch von mir aus auch deklarieren. Du kannst auch aus meiner Sicht, es gibt ja auch Ideen über eine juristische Entität, eine europäische, ne? Also quasi die 27. Körperschaft in Anlehnung an 26 EU-Staaten, wo du dann aber auch Startups bestimmten Organisationen auch dort Freiheiten gibst, ne? Und einfach, es geht nicht darum, anderen, also Leuten vorzuschreiben, dass sie mehr arbeiten sollen, weil die können ja da hingehen, wo nicht
arbeiten. Aber dass du es incentivierst, wenn du mehr arbeiten willst.
Dass du es darfst.
Ja.
Dass du dich nicht strafbar machst. Ja. Ja.
Ja.
Das wär nett.
Genau. Also ich finde es ja immer, ich bin kein Freund davon, immer überall draufzuhauen, weil ich glaube, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben irgendwie ein Lösungsproblem seitens Politik oder wo auch immer. Und das finde ich das Spannende irgendwie auch bei dir und eurem Geschäftsmodell. Also ich meine, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Euch gibt es jetzt seit 4 Jahren. Ihr macht jetzt, letztes Jahr habt ihr 540 Millionen Umsatz gemacht. Das wird ihr nochmal wieder toppen. Wie viel an Funding habt ihr insgesamt?
Wir haben knapp unter 400 Millionen an Funding.
Genau, da gab es noch eine Debt-Reihe und, aber 400 Millionen. Seid profitabel, seid nach wie vor, glaube ich, der nächste Börsenaspirant, wo alle sagen 1,5. Du bist ja in einem Umfeld, was aber auch hochreguliert und ideologisch ist. Also jede Woche, wenn ich die Zeitung neu aufschlage oder mit jeder Regierung oder sowas, weiß ich ja nicht, was kommt. Also ich sitze mit Politikern am Tisch, die sagen, ja, die CO2-Ziele, das ist ja Quatsch und die Chinesen ziehen an uns vorbei und sowas. Dann sagt der eine, Gaskraftwerke brauchen wir als Speicher. Dann sagen die anderen, grünen Wasserstoff, grünen Stahl. Du bist der CDU-Senner, Philipp. Also hol uns mal kurz ab, wo stehen wir gerade irgendwie mal so in einfachen Sätzen?
Stell dir mal vor, man hätte die Frage, ob wir Diesel- oder Benzinermotoren benutzen in Autos vor 30, 40 Jahren, zu einer Gewissens- und Ideologiefrage zwischen SPD und CDU gemacht in den 70er und 80er Jahren. Also ein Kampf darum zu sagen, der Ottomotor gegen den Dieselmotor und nur der Dieselmotor wird das erreichen. Und jetzt machen wir eine Ottomotorförderung und die nächste Regierung sagt, nee, wir machen eine Dieselmotorförderung. Dann nächste Mal, nein, wir machen, was wäre mit der deutschen Automobilindustrie passiert? Die wäre kaputt gegangen. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, und das haben auch die Grünen, deswegen bin ich bei den Grünen, ich war ja mal bei den Grünen auch ausgetreten und bei der CDU dann reingegangen, weil es am Ende die Politik vergreift sich an dem Thema und benutzt es. Und da schließe ich gar niemanden aus. Also die einen stilisieren es hoch und Fridays for Future auch, nervt mich auch teilweise echt krass, ja, die so hoch moralisieren, den Zeigefinger. Und es für die wirtschaftliche Entwicklung in dem Bereich ist es tödlich, dass wir ständig die eine Regierung sagt, wir wollen nur Gaskraftwerke, dann kommt die nächste Regierung und sagt, wir wollen aber nur Erneuerbare. Und dazwischen entsteht natürlich ein dysfunktionales System. Und auch der Konsument und auch die Unternehmen wie wir, die da unterwegs sind, schaffen es nicht, einen Markt zu bauen, weil der einfach ständig umgeworfen wird. Und das ist erstmal die Grundlage des Problems. So. Und warum ich relativ entspannt bin, relativ, ja, also manchmal auch nicht, aber relativ entspannt ist, dass du den Trend der Elektrifizierung, egal ob du jetzt in die USA schaust oder nach Europa oder nach China, die elektrischen Systeme haben eine höhere Effizienz. Grundsätzlich gibt es Zusammenhänge zwischen der Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft und dem Stand der Elektrifizierung. Ne? Also irgendwie noch mit Ölloks rumzudampfen oder eben einem ICE zu sitzen, das ist ein Indikator dafür, dass wir unabhängig von allen politischen Dissens die Elektrifizierung von allem nicht aufzuhalten ist. Vielleicht ist sie in Deutschland dann verlangsamt, weil man dann noch sagt, wir müssen den Diesel kurz retten und dann doch wieder nicht oder die Wärmepumpe nochmal verteuern oder doch wieder nicht. Aber ich glaube, die Elektrifizierung, wir sind ja in 7 Ländern, haben Gott sei Dank über 40% Umsatzanteil im Ausland schon, dass das eine sichere Wette ist. Trotzdem nervt's. Und dann der zweite Punkt, die Erneuerbaren an sich. Solarenergie vor 10 Jahren, da hat ein Modul eine Leistung von 180 Watt, jetzt sind wir bei 450 Watt und es kostet aber auch nur noch die Hälfte. Das heißt, du kriegst dreimal mehr Leistung zu halbem Preis. Das heißt, diese Technologie, und die geht in China durch die Decke, sie geht in Texas durch die Decke. Texas ist der am schnellsten wachsende erneuerbaren Markt in den USA, ist nun nachweislich republikanisch und trumpistisch. Da will ich auch hin, nicht zu Trump, aber ich will dorthin zu sagen, naja, was sind denn die Kosten? Es ist saubere Energie, es ist regionale Energie. Wir müssen nicht von den von OPEC und Co. Wir haben ja jedes Jahr einen riesen 500 bis 600 Milliarden pro Jahr verlieren wir, die gehen an die OPEC-Länder und die bauen damit ihre Paläste im Sand. Das ist total dumm. Das heißt, wir werden energieunabhängig, wir sparen CO2, wir elektrifizieren, wir sparen Geld, weil die sind sowieso die günstigsten. Das Thema, was jetzt in der Politik diskutiert wird und auch zu Recht ist, wie gehen wir damit um, dass dieser unglaublich günstige Generator unglaublich volatil ist. Also zum Beispiel nachts die Sonne nicht scheint. Und das Problem muss auch gelöst werden. Ja. Insofern, auf der einen Seite die Polemik hilft nicht und auf der anderen Seite ist es aber auch für unseren Businessplan genau das Richtige, weil wir antizipieren ja eine Überlastung der Netze und wir fordern ja eine Flexibilisierung. Also das, was wir bauen, ist, jedes Haus wird eine Node, also eine Energy Node, und die ist Teil eines selbstregulierenden Netzes. Und die Elektroautos, die Batterien, deine Airconditioning, deine Wärmepumpe werden so ausgesteuert, dass du mit demselben Netz, Stromnetz, viel höhere Mengen an Erneuerbaren transportieren und integrieren kannst. Das heißt, wir profitieren ja auch von der Problemlage. Ja, so, also deswegen ist es Licht und Schatten. Viele von den Vorstößen, die kommen, spielen uns in die Karten. Was uns nicht in die Karten spielt, ist per se eine Ideologisierung.
Ja, und ich glaube, wenn ich es richtig verstehe, würdest du dir wünschen, weniger Moralisierung, weniger Ideologie, sondern mehr objektive Betrachtung auf Marktmechanismen wie Preis auch.
Total.
Weniger Subventionierung, sondern total, einfach einen klaren Fahrplan für die nächsten 10, 15, 20 Jahre, der kann ja angepasst werden. Aber dass man nicht quasi wie beim Heizungsgesetz, was ja keins war, ne? Also auch das muss man sich ja mal überlegen, was eigentlich dahinter stand, dass der Konsument an sich die Angst genommen wird und quasi einfach objektiv entscheiden kann, ich hole mir jetzt die Wärmepumpe und die ist jetzt nicht schlechter oder besser oder sowas, sondern dass sich der Markt von alleine.
Genau, und wenn du, es ist ja auch so, wir werden ja total viel wirtschaftlicher, wenn die Fossilen nicht mehr subventioniert würden.
Genau.
Und wir auch nicht, dann würde der Staat sich im Jahr 100 Milliarden sparen und wir würden gewinnen.
Also Philipp, wir sind an einem Punkt, wir wollen ja nochmal so ein bisschen in deinen Kopf reingucken, und in deinen Kopf reingucken bedeutet ja auch, irgendwie eine Firma mit 2.500 Leuten zu führen, über 400 Millionen Funding, der nächste Börsenkandidat zu sein. Wie strukturierst du deine Woche? Wie viel bist du unterwegs? Wie viel arbeitest du?
Also man muss dazu sagen, wenn das in 4 Jahren passiert, passieren auch Umbrüche. Das heißt, es gibt so Punkte, wo du gerade glaubst, jetzt habe ich meine Arbeitswoche sortiert, ich weiß, wie ich meine Schwerpunkte lege, ich habe meine One-on-Ones, ich habe meine Team-Meetings, ich habe meine All-Hands, ich habe meine mein Setup einfach bis zum Board hoch, und dann merkst du einfach, dass die Company sich verändert und dass du die Schwerpunkte wieder kalibrieren musst. Ne? Also ich glaube, erstmal darf man sich, wir können uns nicht vormachen, dass man irgendwie ein Setup findet, was dann auch permanent bleibt, sondern du musst, glaube ich, gerade als CEO und auch in der Geschäftsführung, alle C-Level müssen permanent gucken, wie können wir jetzt auch reagieren, um unsere Tagesabläufe, unsere Meetingstrukturen auf Schwerpunkte oder bestimmte Herausforderungen zu fokussieren. Ne? Das heißt, ich habe ja Themen, wo ich meine Flughöhe sehr hoch ist, und ich habe Themen, wo ich im Micromanagement voll mit dabei bin. Und Micromanagement meine ich immer eher, dass ich mich in die Lage versetze, mit dem Team diskutieren zu können überhaupt. Ne? Gibt ja nichts Schlimmeres als ein Chef, der sich einmischt und dann nicht wirklich mitreden
hat.
Genau.
Ja.
Und dann musst du halt wirklich auch tief rein. Ich bin dann, um überhaupt in so eine Critical Thinking Session mit einsteigen zu können, ne? Was du brauchst, um Teams zu aktivieren.
Hast du dafür so Fokusphasen in der Woche? Also hast du irgendwie so ein Standard-Playbook irgendwie, ich weiß nicht, du stehst morgens um 6 auf und dann machst du erstmal Mails, nein, machst du erstmal Fokusphase, guckst, wie der Tag kommt.
Ich habe ja auch Kinder, ne? Ja. Das heißt also, der normale Tagesablauf ist ganz banal: aufstehen, mit den Kindern duschen gehen, ja, dann mit meiner Frau gemeinsam die Kinder fertig machen. Ab und zu schaffe ich es auch, die Kinder in den Kindergarten zu bringen, und dann beginnt mein Tag. So, und der beginnt in der Regel fange ich so 7:30 Uhr fängt das irgendwann an, ja, weil gerade die Australier sind ja dann wach, also wir sind ja auch in Australien unterwegs, und das heißt, du hast ja mehrere Herausforderungen. Diese Management-Teams führe ich jetzt wieder mit. Ich habe letztes Jahr mich ein bisschen daraus zurückgezogen, weil wir Finanzierungsrunden hatten und auch Heartbeat als GmbH aufgebaut haben und viel investiert haben im Softwarebereich. Und jetzt ist die Situation aber so, dass wir in all diesen Standorten, das sind über, ich glaube, knapp 100 mittlerweile, natürlich auch nach 4 Jahren Hyperwachstum und so einfach mehr operative Attention auch von mir brauchen. Das heißt, ich habe einmal die Herausforderung, dass man irgendwie schauen muss, wie kann man das Top-Leadership in diesen, jeder Hub hat zwischen 30 bis 50 Millionen Euro Umsatz,
ja,
wie kann man an denen noch so dran sein, dass die Prioritäten und auch wo steht die Firma gerade, Einordnung, weil wir denen sehr viel zumuten. Das heißt, das ist einmal, musst du überhaupt es hinbekommen zu sagen, wie kann ich mit diesem Hub-Management im Kontakt bleiben, wie kann ich mit denen wiederkehrende Meetings haben, quarterly auch in Person. Das ist erstmal eine Ebene.
Ja.
Und dann hast du natürlich das C-Level, habe ich. Das heißt, C-Level von das sortiere ich an einem Tag, das heißt, ich mache das am Montag, beginnt das morgens, und ich habe mit jedem C-Level und den Chief of Staffs dann meine One-on-Ones, und das ist sehr KPI-bezogen. Das heißt, da
verstehen wir gerade, wie viele Anlagen haben wir installiert, also von bis?
Ja, genau, aber auch natürlich Forward-Looking, also Quality-Projekte, also welche strategischen Projekte und Initiativen laufen, wie haben wir die gemessen, wie kommen wir da weiter? Ich bin immer sehr darauf fokussiert, möglichst weit nach vorne zu gucken, auch ins Hier und Jetzt, aber schon versuchen, vor der Welle zu bleiben. Das sind auch Diskussionen, die mittlerweile sehr viel Spaß machen, weil wir sehr gute Teams haben, und das ist in der Regel eine Stunde für jedes Thema, ja, was im Übrigen auch along the value chain ist. Ne? Wir fangen im Growth an, also von Marketing, Performance Marketing über Sales, dann rein in die verschiedenen Tech-Initiativen, über Procurement, und wenn der Tag vorbei ist, abends um 8 oder so, habe ich wirklich ein Update bekommen. Und da mache ich das ähnlich auch, dass ich versuche, wirklich rauszufinden, was sind die Top-Priorities, und auch immer reinzünke, dass du alle Baustellen noch connected hältst zueinander, ne? Dass die nicht sich komplett abspalten. Ne?
Ist der Core-Skill als Gründer, als CEO, ist es das Shareholder- oder Stakeholder-Management?
Ich glaube, du musst sehr gut in der Lage sein, Prioritäten zu setzen. Und grundsätzlich Entscheidungen zu fällen. Stakeholder Management musst du sowieso haben. Das ist ein bisschen wie atmen, ja. Also, das ist aber jetzt nicht ganz entscheidend, ist zu sagen, wann stresse ich die Organisation, wann stresse ich sie nicht. Wo gehe ich tief rein, wo gehe ich nicht tief rein? Und wo steuere ich wirklich ein? Also, wo, nimmt man bestimmte Verantwortungsbereiche weg, feuert jemanden, ersetzt den, erweitert Kompetenzen, ne? Das ist, glaube ich, die größere Herausforderung. Also die Abwägung von Prioritäten und auch zu wissen, du bist in dieser Evolution und du möchtest aber auch Ruhe reinbringen und gleichzeitig musst du aber manchmal auch einfach hart einsteuern. Ja.
Du musst vertreibbar sein. Also
das auch, ne? Aber nicht nur. Wir haben genügend Leute, die selber treiben. Ja. Ne? Ja.
Was hast du in den letzten 4 Jahren, also Stand heute, was hast du nicht kommen sehen?
Oh, ich habe nicht kommen sehen, dass der regulatorische Tailwind sich so schnell verändert. Ne? Also wir haben ja, also wir sind 21 gegründet worden, war ja klar, damals haben wir gesagt, ESG und alles wird grün, der Stahl wird grün, alles wird grün und die Erneuerbaren sind sowieso gesetzt. Die Idee, dass es da nochmal ein Fragezeichen geben könnte, hatte ich damals nicht. Ne? Mhm. So, das heißt, das hätte ich nicht gedacht und das hat uns natürlich auch zugesetzt, weil der Markt sich entsprechend auch verändert hat. Ich glaube, bei gleichbleibenden Bedingungen werden wir sowohl umsatzseitig als auch von der, sag ich mal, Dynamik auf noch mal einem ganz anderen Level. Was ich auch nicht habe kommen sehen, ist, dass wir so schnell Ergebnisse auf all diesen 3 Subebenen, die ich dir genannt hatte, ne? Also einmal das Hardware-Solution-Business, dann das Software-Geschäft für die Virtual Assembly Line nennen wir das und dann Heartbeat AI, also wie wir das zusammenbringen, dass wir sind sehr schnell vorangekommen und das hat aber das entwickelt einen gewissen Folgedruck. Das heißt, es ist so ein bisschen so, wie mein Vergleich mit Tesla, man sagt, verdammt, wir brauchen Supercharger, und dann ist der Supercharger aber in Time Budget gebaut worden und dann kommt ja die Frage wieder, was ist jetzt der nächste große Schritt, ne? Und gleichzeitig kühlt der Markt ein bisschen ab. Das heißt, wir werden von unserer Geschwindigkeit manchmal ein bisschen selber überholt, weil wir wirklich von einer Firma, die Handwerksunternehmen gekauft hat im ersten Jahr, jetzt wirklich ein Tech-Unternehmen sind. Und was ich nicht gedacht hätte, ist, dass wir den Masterplan wirklich so schnell, ne, also in unseren ersten Plänen war das so, 2-3 Jahre machst du M&A, dann ziehst du 2-3 Jahre die Software-Layer oben drüber und lernst und es wird alles besser und die Effizienzen gehen hoch und so weiter. Und dann beginnst du in dieser Zeit mit dem Vernetzungsgedanken, ne? so
eigene Produkte, neue Produkte,
ja, aber auch die Heartbeat AI als künstliche Intelligenz da reinzusetzen, ne? Und was passiert ist, wir haben 1,5 Jahre uns auf M&A sehr fokussiert und sind dann sofort reingegangen und haben Ergebnisse gezeigt auf der Softwareebene und mittlerweile ist Heartbeat AI auch die Differenzierung. Das heißt, heute, wenn wir das Unternehmen erklären, sagen wir eigentlich nur noch, wir haben Heartbeat AI entwickelt und das ist eine Software, die dir ermöglicht, immer den günstigsten Strom zu beziehen, weil wir den Energieversorger rausnehmen. Die KI kauft für dich an der Strombörse an und du brauchst dafür auch keine Solaranlage. Allerdings sind die Solaranlage und die anderen Produkte, die wir haben, sind unglaubliche Hebel, um die KI noch potenter zu machen. Und das ist eine ganz andere Ausgangssituation, als wir sie hatten vor 2 Jahren. Ne? Mhm.
Es gab ich habe mit Micha, mit Sophia aus deinem Team, ich habe sie vorgefragt, was würdet ihr Philipp gerne mal fragen, was würdet ihr gerne nochmal von ihm wissen?
Und im Podcast wollen.
Im Podcast. Und es gab so unterschiedliche Fragen und die eine, die finde ich ganz interessant. Du bist jetzt irgendwie im Rampenlicht, du bist der Gründer von irgendwie 1,5.
Das sagt Sophia, die ist ja selber im Rampenlicht.
Du hast LinkedIn, du hast mediale Begleitung und sowas. Was nervt manchmal auch an dieser Sichtbarkeit?
Ich glaube, es ist wie immer, es hat schöne Seiten und es hat schlechte Seiten. Ne? Und ich glaube, die schlechte Seite ist natürlich, dass man sich selber besser managen muss. Ich trigger auf Dinge, wo ich sensibel bin, wie jeder Mensch, besonders hart. Gerade wenn du da auch viel Zeit reingesteckt hast und viel Emotionalität hat. Das heißt, ich muss mich besser dagegen abschilden, dass ich nicht auf jeden Solarelektriker, der uns halt hasst, weil 1,5 Grad halt ein Wettbewerber ist, eingehe, der irgendwie einen Kommentar schreibt, der kacke ist. Ne? Das nervt, weil das liegt aber an mir eher. Was ich super schön finde, ist, alleine gestern war es so, ich bin im Bus gestiegen, da kommt ein Rollerfahrer an und ich sehe so, der dreht auf der Straße um und kommt mit dem Roller zurückgeballert und bevor ich im Bus steigen kann, kommt er bei mir an, nimmt seine Plugs raus und sagt, ich wollte nur kurz Hallo sagen, ich bin Kunde bei euch und es läuft mega gut. Ja. Und das ist natürlich geil. Ja. Also das ist einfach schön für den Moment. Und dann bin ich mit dem Bus zum Gänsemarkt gefahren, ausgestiegen, da meinen Kaffee getrunken und dann hält wieder einer an und sagt, ja, oh, ich habe dich erkannt, du bist doch Philipp, ja, ich komme aus Oldenburg und wir planen unser Haus gerade und wir werden da richtig gut beraten und es ist mega geil, was ihr macht. Und der Kunde erklärt dir Heartbeat AI und ich meine, das ist ja schon irgendwie geil. Ja,
besser geht's nicht.
Richtig. Und auf der anderen Seite ist es trotzdem so, dass du natürlich, dass du es auch viele dass ich mir wünschen würde, dass es in dieser Nische so ein bisschen bleibt, dass unsere Kunden mich erkennen auf der Straße, finde ich nicht schlimm. Aber bei anderen, glaube ich, ist es, die Anonymität würde ich gerne nicht verlieren. Ja. Also die allgemeine Anonymität. Ja.
Was ist der generelle, und die Frage diskutieren wir auch immer hier mit vielen Leuten, was ist der generelle Trade-off zum Erfolg? Also wir alle wollen irgendwie in irgendeiner Form irgendwo erfolgreich sein und du hast jetzt eine große Company gebaut. Aber du hast ja immer ein Trade-off Zeit, Energie. Wo liegt deiner? Siehst du einen? Und was ist auch häufig unterschätzt? Worüber spricht man nicht so?
Naja, ich glaube, du bist ja ständig dabei. Also wenn du, ich glaube, die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen auch, die vergleichbare Projekte anstoßen, du brauchst ja einen unglaublichen Drive. Also diese Energie findest du nirgendwo. Die musst du mitbringen aus einer Leidenschaft raus, aber auch, natürlich auch aus einer auch Angst. Du hast ja auch Angst zu verlieren oder dass es nicht klappt, weil da so viel dran hängt. Ne? Das heißt, Angst ist ja auch ein Preis, den man zahlt. Also nicht Angst im Sinne von ängstlich, aber eine tief sitzende Paranoia habe ich.
Immer. Weil man Verantwortung auch übernommen hat für andere, oder?
So, das wäre ja jetzt so die Marketing-Aussage, aber auch einfach, weil du ja das Imposter-Syndrom nie ganz ablegen legst, ne? Du hast für Tesla gearbeitet, wir haben Sonnen aufgebaut, fair, das gibt einem schon Kredibilität auch vor sich selbst. Aber am Ende haben wir einen Masterplan hingelegt, der sehr von mir auch kommt und ganz viele Leute vertrauen darauf, dass der funktioniert. Ja. Und am Ende, ich glaube auch fest dran, dass der funktioniert, aber natürlich hast du diesen Imposter-Moment, wo du denkst so, ist das jetzt zu viel? Ist das zu nah an einer selbsterfüllenden Prophezeiung? Wie viel Foundation ist dafür gerade am Anfang wirklich da? Das heißt, so eine Grundparanoid zu sein, überall auch Risiken zu sehen, das sehe ich sowieso. Also zu gucken, okay, läuft das perfekt, läuft das perfekt. Ich muss, bevor ich pennen gehe, muss ich eine ganze Liste an Dingen einmal abarbeiten, damit ich schlafen gehen kann. Ja, also das ist alles von Google-Bewertungen, die ich mir angucke, Trustpilot-Bewertungen, die ich mir angucke, KPIs, die ich mir angucke. Und dann gehen auch nochmal zig E-Mails raus und das weiß auch die ganze Organisation. Insofern gibt es da natürlich einen Preis. Ne? Und die große Frage, die man sich, glaube ich, als Unternehmer nicht stellen sollte, weil das auch ein Risiko hat, ist, wenn du dann alles hast, was du dir erwünscht hast, ne, bist du ja immer noch du. Und du bist ja, die Frage ist immer noch, der Punkt ist so, du bist ja immer noch, also what's next, ne? So ein bisschen so wie Leute, die jetzt im Studium sagen, wenn ich das Studium habe, dann.
Bin ich glücklich.
Wenn ich dann, richtig. Und der Punkt ist, dass die Frage nach dem Glücklichsein oder nach dem Erfülltsein oder Ankommen liegt ja viel mehr im Hier und Jetzt als in der Zukunft. Ne? Und für mich ist das ein Thema, was mit den Kindern hochkommt. Ne? Also das ist, vorher war meine Persönlichkeitsstörung, wenn du so willst, so intakt, dass die mir geholfen hat, durch diese Themen durchzukommen, ne? Weil du als so irgendwie leicht narzisstische Züge ein bisschen irgendwie sowieso durch und aber auch als Workaholic, genau. Das heißt, du hast ja deine Mechanismen, du hast den ganzen
Körper. Du definierst dich über die Arbeit, du hast deine Aufgabe.
Ja, und du hast dich ja komplett drüber definiert und das ist intakt und diese Maschine ist auch unglaublich stark. Ja, so. Aber die Kinder verändern das schon nochmal, weil du einfach dann merkst so, du merkst, dass die Zeit mit den Kindern, die verändern sich ja sehr schnell. Das heißt, es ist ein Kind vom Säugling zum Toddler. Der Säugling ist dann für immer weg. Du merkst auf einmal, oh geil, jetzt unsere Kleinste läuft jetzt. Und das weißt auch, das Baby ist, das krabbelnde Baby siehst du nie wieder. Ja, insofern glaube ich, bin ich gerade in dieser Phase, wo ich schon noch ab und zu jetzt auch mal nachdenklicher werde, auf die Frage, welche Opportunity-Cost ich habe. Ne? Verpasste Hochzeiten, verpasste Geburtstagsfeiern. Hey, Micha ist mit dir saufen beim HSV, da siehst du mich aber nicht. Ja? So, und natürlich, weil ich dann vielleicht was mit der Familie mache, aber ich priorisiere die Firma schon sehr. Und natürlich gibt es da einen Preis, ja, vollkommen klar.
Wie hast du für dich Erfolg definiert?
Ich glaube, wenn ich vor mir selber gut dastehe, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ne? Ja, also es ist nicht so, ich brauche jetzt nicht ein kritisches Boardmitglied oder auch kritische Köpfe um mich herum. Ich bin mir gegenüber sehr, sehr kritisch. Also das weiß ich auch erst durch Therapie, ne? Also am Anfang merkst du das gar nicht, aber ich bin schon, ich gucke immer noch mal drauf und stelle das immer noch mal in Frage.
Bist du ein Mensch, der mit sich selber mal zufrieden ist?
Das geht ja aus der Frage hervor, ja, dass das nicht so schnell der Fall ist. Ne? Ich habe schon so kleine Hochphasen, wo ich mal auch mal loslassen kann. Ja, aber dann habe ich mich sofort im Verdacht, dass ich mich wieder an mir selber besaufe. Weißt du, also
weißt du, woher das kommt?
Was meinst du, woher das kommt?
Von dir. Also es ist ja immer ganz spannend, so von wenn man sich so die Biografie anguckt, also aufgewachsen in Lüneburger Heide, dann Studium und da hast du ja schon die ersten harten Erfahrungen gemacht. Also glaubst du, das ist immer noch ein Teil von damals, der halt sagt so, Philipp, du kannst nicht wieder on the bottom ankommen, wo alles irgendwie weg ist. Deshalb hast du dieses innere Warnsignal zu sagen, okay, das fühlt sich gerade zu gut an, ich muss mich kurz wieder kalibrieren und muss wieder in diesen Working-Modus kommen und kann mir das nicht zugestehen? Kommt das vielleicht daher?
Also ich glaube, dass ich da teilweise dann gar nicht die Zeit finde, das so krass zu reflektieren, ne? Und in die Reflexion zu gehen. Ich glaube, dass es da eher in die Richtung geht, dass ich weiß, dass, also das muss ich auch ehrlich sagen, das Wishful Thinking, das sagt Ilan ja auch immer, aber dieses Wunschdenken, das ist so gefährlich. Also ich, alle Fehler bei 1,5 Grad, wir haben sehr, sehr viele Dinge richtig gemacht, aber wir haben auch ein paar Fehler gemacht. Die basieren alle auf Wunschdenken. Und die kommen alle aus dieser Phase, wo du nicht nochmal dich komplett kritisierst und wirklich nochmal bis auf den Bottom runtergehst, den Gedanken zu Ende führst und dich fragst, ist das ein Shortcut? Also Shortcuts und Wishful Thinking, die kommen immer zusammen. Weil du in dem Moment glaubst, du willst dich damit nicht beschäftigen, du gibst das einen Anwalt weg, ein Thema, sagst du, mach mal. Ja, und dann kommt der Bumerang zurück. Und das ist das, wenn dann das Schiff aber größer wird, ich meine ganz ehrlich, wenn du dich selber managst, dann kommt der Bumerang zurück und okay. Aber wenn du nachher eine große Organisation baust, dann wird der Bumerang halt auch ein bisschen größer.
Wo holst du dir Feedback ein, ehrliches Feedback? Ist es deine Frau, die dich dann irgendwie wieder zurückholt? Sind es, weil du es eben Boardmember gesagt hast, von wem lässt du auch kritisches Feedback dir gegenüber als Person zu?
Ich würde sagen, dass ich eine freundschaftliche Beziehung habe zu den Mitgründern, die ich habe und die alle eine Fähigkeit sich bewahrt haben, sie selber zu bleiben, obwohl sie mit mir arbeiten. Ja, kann sehr intensiv sein und alle von denen, also Yannick oder Micha sowieso, sie sind integer und sie schaffen es auch, sich von mir abzugrenzen. Und das ist ja die Grundvoraussetzung, wenn du irgendwelche Ja-Sager um dich rum hast. Und natürlich, die schaffen sich nicht immer von mir abzugrenzen. Ja, also ich bekomme auch Feedback von dem einen oder anderen, jetzt lass mal gut sein. Ja? Also den Vergleich, der da bemüht wird, auch in der Gründerrunde, ist manchmal, dass sie sagen, ich bin wie so ein M&A-Fighter, der bei bestimmten Dingen drauf geht und dann auch
nicht loslässt.
Und dann bis das Ding
K.O.
richtig. Und aber alleine Menschen im Umfeld zu haben, die einem das auch noch sagen und die trotzdem mit dir arbeiten und die auch wissen, dass das auch eine unglaubliche Macht besitzt, das Skillset, was ich habe, das ist, glaube ich, total wichtig. Das heißt, ich denke am ehesten, das Management-Team um mich rum, die Mitgründer sind da sehr, sehr wichtig, um Reflexionspunkte zu geben. Und mittlerweile, wenn man reflektierter ist, mal ab und zu, kriegt man das natürlich auch durch Mitarbeitende mit. Du bekommst es aber auch durchs Board mit. Ne? Also da gibt's schon, und durch meine Frau auch, ja klar. Und durch meine Geschwister auch. Und meine Eltern auch. Also, und ein paar Freunde habe ich auch noch, aber nicht viele.
Ja, weil, also das ist ja das Spannende, dieser Trade-off auch in Zeit. Ne? Also wie groß kann das der Inner Circle noch sein? Also klar ist der sehr stark von der Arbeit bei dir geprägt und deshalb ist es dann irgendwie gut, auch ein freundschaftliches Verhältnis mit seinen Co-Foundern zu haben, was ja auch nicht immer der Fall ist.
Das ist ja auch nicht, das muss man schon, das ist ein bisschen so, als wenn man glaubt, dass die eigene Ehefrau eine Freundin ist, ist sie nicht. Genauso ist dein Businesspartner, also ein echter Businesspartner ist, also ich glaube in den Beziehungsprioritäten, die wichtigste Wahl wird immer die Person sein, mit der du Familie gründest. Danach kommen aber schon Lebenspartnerschaften auch im Business. Und zum Beispiel eine Beziehung, die du mit einem Co-Founder hast, die lange auch geht, die ist ähnlich komplex wie mit einem Ehepartner, hat aber auch viel mehr, was da dran hängt. Eine Freundschaft ist ja am Ende, dass zwei Leute sich darauf einigen.
Wir haben eine gute Zeit.
Richtig. Lass uns auf die gute Zeit einigen. Ja. Und jetzt lass uns mal gucken, was wir gerne zusammen machen. Paddle und HSV. Ja, geil. Ja. Das ist ja, und deswegen glaube ich, das sind natürlich keine Freunde, das ist eine Beziehung, die ist mehr als das. Trotzdem fehlt da manchmal der Erholungsaspekt. Und Freundschaften haben ja den großen Vorteil, dass du einen großen Erholungsaspekt hast und auch dich mit dir selber wohlfühlen kannst. Ne?
Ja, und dieses Thema Co-Founder, ich habe da vorgestern einen Vortrag bei der BITS so gehalten, hier beim Co-Founder-Matching und wie schaffst du intern diese Streitkultur? Also das sagt ja ganz
klar. Aber danach habe ich auch absolut, also Yannick ist zum Beispiel auch jemand, der sehr eigenständig auch denkt und ab und zu rufe ich ihn einfach an und laber ihn dicht und sage so, das geht mir gerade durch den Kopf, bitte reflektier es mal einmal. So. Und das braucht man schon. Ne?
Ein Satz, der mir von dir seit Jahren irgendwie im Kopf schwirrt. Du hast es mal bei uns bei einem Aftermovie gesagt. Ich finde diese Aussage so gut, weil wir uns zu wenig damit beschäftigen. 70% unserer Lebenszeit, Tageszeit verbringen wir irgendwie auf der Arbeit. Und wir verbringen viel zu wenig Zeit damit, diese Entscheidung richtig zu wählen. Das ist ja ähnlich wie bei einer Lebenspartnerin oder sowas. Mhm. Und da den richtigen Job zu finden. Jetzt mal nach vorne geschaut, was sind, du hast ja deine Entscheidung getroffen, worin du die nächsten Jahre, deine Zeit und in welches Umfeld du investieren willst. Was sind aber noch Themen, die du gerne selber lernen möchtest, kennenlernen möchtest über dich selber, oder was sind Themen, mit denen du dich gerade auseinandersetzt? Worin möchtest du besser werden?
Ich möchte besser werden, Nein zu sagen. Grundsätzlich, ne? Ich habe eher immer diesen Drive, die Organisation in die nächste Entwicklungsstufe zu treiben. Und ich glaube, für mich als CEO wird es immer wichtiger, Nein zu bestimmten Initiativen zu sagen. Grundsätzlich das Wort Nein als ein unglaublich wertstiftendes Wort zu empfinden.
Weil es Fokus gibt, richtig. Weil es Professionalisierung gibt.
Absolut, aber auch, weil es ist einfach sehr, sehr...
Struktur.
Man muss auch Ja sagen können, aber man muss auch Nein sagen können. Und ich würde sagen, das ist, glaube ich, was, was echt wichtig ist, für die weitere Mission von 1,5 Grad auch. Das ist das eine. Das zweite ist aber auch, mich ersetzbar zu machen. Also ich glaube, ist ein ganz großes Thema, was aber auch sehr schwer ist mit dem eigenen Ego.
Ich wollte sagen, da kommt das Ego dazu. Werde ich gebraucht?
Genau, welche brauche ich? So das Motto, jetzt, ich glaube, hier wäre ich ersetzbar. Was macht das dann mit dir? Aber ich glaube schon, daran arbeiten zu müssen, dass man eben noch mehr Vertrauen reingibt, auch in die Führungsebenen, ne? Und sich auch ein Stück weit ersetzbar machen muss, weil das Geschäft einfach zu groß wird. Ne? So, genau, das sind, glaube ich, die beiden großen Nein sagen und daran arbeiten, sich ersetzbar zu machen. Daran muss ich arbeiten, aber auch nur, weil die anderen Bereiche sind so ausgeprägt, dass die, also mich nicht ersetzbar zu machen, sofort Führung zu übernehmen, da muss ich mir keinen Kopf drum machen. Das passiert von alleine, ja.
Ja, und ich finde, also dieses Thema Ego, sich selber zurücknehmen, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast jetzt mit Wolfgang Krupp.
Mhm. Ich habe mir, also das geht mir total nah, weil ich habe das gestern Abend angesprochen bei meiner Frau und einer Freundin, die zu Besuch ist, die haben gesagt, das ist doch scheiße irgendwie, dass er sich versucht hat, selber, und für mich als Unternehmer, ich kann das ganz anders nachempfinden.
100%. Ja. Also wir haben es gestern Abend auch bei uns in der Jungsgruppe diskutiert, also Wolfgang Krupp, ne, gerade Suizidversuch, wollte sich... Und er hat ja noch diesen Brief jetzt selber geschrieben, Altersdepression, weil er nicht mehr das Gefühl hatte, gebraucht zu werden. Und ich glaube, das treibt uns ja ganz viel herum. Und das ist ein Riesenfach, Rente und Menschen, die lange leben, gerade auch Unternehmer, die ja lange, lange, lange im Unternehmen sind, weil sie eine Aufgabe haben. Und da sind wir auch wieder bei so einem gesellschaftlichen Thema, eine Aufgabe zu haben. Das kann irgendwann Familie sein oder sowas, aber wir definieren uns ja ganz viel über Teil dieser Organisation, ja, dieser Bewegung
auch,
zu sein.
Ich glaube, Männer auch noch mal mehr, ne? Also ohne dass ich bin ja keine Frau, deswegen kann ich nicht für Frauen sprechen, aber ich würde sagen, bei Männern kann ich sagen, es ist besonders ausgeprägt. Und das ist ja auch was, wenn du mal überlegst, was jungen Männern ja auch fehlt, ist die Initiation, ne? Du hast ja, früher hast du ja irgendwelche Rituale gehabt, dass die Mannwerdung, und die wird in der Regel ja auch begleitet vom Mann. Das heißt, dieses Männerbild gibt's ja heute auch gar nicht mehr, ne? Und ich glaube, da, das, wo wir auch, vielleicht ich auch viel reinsetze oder auch andere junge Startup-Unternehmer, ist, dass man, das ist ja das Projekt, an dem man sich beweist. Das ist das Projekt auch, das ist ja eine Mannwerdung auch, ne? So, und ganz ehrlich, die meisten Startups sind ganz weit weg davon, eine Mannwerdung zu sein. Aber wenn du ein wirklich großes Projekt mit vielen Herausforderungen bekommst, wo du auch nicht mehr alle Dinge selber bestimmen kannst, wo du also mit Pflicht und mit Verantwortung echt in Kontakt kommst, ist das definitiv für mich auch eine nicht eine Erfüllung, aber im Sinne von, du stehst da schon, dein Mann oder auch deine Frau. Mhm. Ne? Und ich glaube ganz, auch das ist sehr identitätsstiftend. Ne? Ja. Und ich glaube, wenn das natürlich komplett wegbricht, dass das, was bist du dann noch? Ne? Ja. So, aber ich glaube, dass der Punkt, der da wichtig ist, ist, die Frage ist ja, worin bist du sinnstiftend? Und der Hebel von mir wird zunehmend größer darin, die Top-Entwickler, die Top-Schlüsselpersonen und unsere Top-Talente im C-Level in ihrer Potenz zu entwickeln und für sie da zu sein, anstatt ihren Job zu machen. So, und deswegen glaube ich, dass es am Ende auch um eine Evolutionsstufe geht, in der Art und Weise, wo du gebraucht wirst und wie du gebraucht wirst. Ne? Und natürlich möchte ich gebraucht werden. Ne? Nur um das hier nochmal klarzustellen.
das Phil, wir sind leider am Ende und ich glaube, man kann, wie gesagt, in Team Fundraising, Startup, Teams aufbauen, man kann da noch
unbedingt. Aber du kannst mir trotzdem noch sagen, was waren denn die anderen Fragen?
Eine andere Frage wäre, worauf könntest du bei deiner Rolle als CEO gerne verzichten?
Das kommt von Sophia und von...
Nee, das kam von mir.
Ja, da kommen also viele Dinge, okay. Interessant, Sophia wieder, ey. Durch die Hintertür.
Es gibt viele Fragen, ja, proaktiv habe ich ja nachgefragt. Nee. Philipp, wenn ich die letzten, ja, das Gespräch erstmal zusammenfassen müsste und wir irgendwie gesagt haben, hey, wir wollen mal einen Blick in Philipp Schröders Kopf werfen, der irgendwie eins der größten Startups hier in Hamburg, wenn nicht in Europa, mitbaut, dann sind folgende Dinge bei mir hängen geblieben. Also, ich finde es immer spannend zu sehen, von wo kommt man eigentlich, und du hast ja eigentlich eine Kindheit gehabt mit zwei Geschwistern, Lüneburger Heide, hast dann aber das erste Mal quasi auch diesen Impuls von außen bekommen. Du bist nach Israel gegangen, du hast dein Zivi gemacht, du warst in den USA, um da mal zu verstehen, wie tickt diese Welt eigentlich. Dann auch mit dieser Scheinvorstellung, so hast du es genannt, vielleicht ins Studium gestartet zu sein und relativ schnell gemerkt habe, fuck, BWL ist nichts für mich, Jura ist nichts für mich, okay, ich suche mir jetzt wieder einen anderen Trampelpfad oder ein Spielfeld, wo ich meiner selbst werden kann. Das war bei dir die erste Startup-Gründung, die dann auch in die Hose gegangen ist. Und wo du dann gesagt hast, ich schulde meiner Mutter jetzt 10.000 Euro und ich werde mir garantiert nicht die Blöße geben, meinen Vater anzurufen, nach Geld zu fragen. Lieber esse ich Thunfisch mit Tomaten aus der Dose, um dann irgendwie da reinzukommen. Hast dann relativ schnell eine neue Aufgabe gefunden in der Company damals, die 100 Millionen profitabel, krasses Umfeld. Schnell wurdest du befördert zum irgendwie Head of Sales, hast Verantwortung bekommen. Hast gemerkt, was bedeutet es eigentlich, in so einem Umfeld zu sein? Um dann wieder zu merken, oh, hier wird der Stecker gezogen. Die Politik macht hier den Energiemarkt quasi wieder aus. Das heißt, diese Erfahrung plus, aber auch früh zu merken und du bist kein, früh zu verstehen, wie ticken diese Energiemärkte, was bedeutet das eigentlich Regulierung, neue Technologien, exponentielles Wachstum, das dann mitzunehmen, das Wissen von Tesla dann auch wieder auf deine neue Organisation 1,5 anzuwenden und ganz viel darüber zu sprechen, gerade in jungen Jahren, was sind eigentlich die Faktoren, die für mich persönlichkeitsprägend sind? Also von dem einen Scheinbild, wer möchte ich irgendwie sein? Wenn ich dann ist es vielleicht das gar nicht. Sondern ein Umfeld zu suchen, auch da mal überspitzt, ja, Prototypen-Chefs oder Chefinnen zu haben, wo man dann merkt, oh Gott, was ist das für ein Kaspar oder sowas? Das ist es vielleicht nicht. Aber sich eher daran zu orientieren, wo treffe ich Menschen, die mir in irgendeiner Form Input geben? Und ich möchte möglichst viele Eindrücke in kurzer Zeit haben, weil das erst persönlichkeitsprägend ist. Und man muss nicht mit 21 fertig sein. Also ich meine, du warst 26, 27, als du irgendwie bei deiner ersten Krise, deiner ersten Quarterlife-Crisis standst und sagst, fuck, Alter, wie komme ich jetzt hier eigentlich raus? Und dann aber auch, was ich interessant fand, zu sagen, ihr seid jetzt mit 1,5 seit 4 Jahren am Start und ein Kernelement ist, ja, ihr hattet Timing im Markt, hast du gesagt.
Total.
Ja, so, ne, das ist der Faktor, wenn man eine erfolgreiche Company bauen würde und da kann man nochmal sehen, was ist jetzt gerade Timing. Aber du hast vor allem gesagt, ist auch irgendwie wieder hier die Integrität, Loyalität und die Verbundenheit im Kernteam. Zu sagen, okay, wenn wir diese Reise gehen, die wird fucking schwer, die wird fucking hart, das wird ein langer Weg, aber ich brauche Menschen und ich achte immer mehr darauf, wie integer sind diese Leute. Und du hast gesagt, ich habe am Anfang habe ich einen Wichser eingestellt, und weil ich gedacht habe, der bringt einen Drive rein. Heute will ich das nicht mehr tun. Heute will ich eher darauf achten, okay, wie kann ich die Organisation zum Wachstum bringen und wie können diese Teams und wie du Teams strukturiert, wie kann ich da eher drin denken, um dann auch selber mit sich selber in den Modus zu kommen, hey, ich, Philipp, habe irgendwie meine Phase, hat sich irgendwie auch verändert. Ich bin jetzt irgendwie Vater geworden und ich muss auch gerade mal lernen, was ist denn dieser Trade-off zwischen, ich baue diese Hyperscale-Company, habe irgendwie 7, 10 Hubs deutschlandweit, wach morgens auf und höre mir an, was Australien ist und gehe ins Bett und check die letzten Trustpilot-Bewertungen, um auch da für sich einen Modus operandi zu finden, der einem sagt, was ist hier mein Ego, was ist meine Selbstverwirklichung, was ist diese Organisation und ich bin mit einer großen Vision angetreten, der möchte ich gerecht werden und gleichzeitig aber um mich selber in diesem Prozess nicht zu verlieren und irgendwie auch immer wieder zu rekapitulieren, ist es gerade zu gut, um wahr zu sein, ist es gerade wieder Wunschdenken oder arbeiten wir gerade wirklich an den Themen. Ich habe von dir gelernt, dass es ein wichtiger Skill ist, auch diese Überzeugungskraft zu entwickeln, also erst wenn ich von das selber überzeugt bin, kann ich auch in diesen Vertrieb, in diesen Sales-Modus gehen und kann andere Leute mitnehmen. Du hast es bewiesen, du hast es geschafft, viele Menschen, egal ob Investoren, von deiner Idee zu überzeugen, weil du tief selber in dir drin hast, ich kann das und ich habe das auch mit Stationen rückblickend, die vielleicht nicht erfolgreich waren, bewiesen, dass ich dranbleiben kann. Dieses Thema Durchhaltevermögen. Wir haben viel über das Thema Talent, Disziplin gesprochen. Das Talent, das ist diese Begeisterungsfähigkeit, jemanden anzustecken, jemanden Feuer zu fangen und dass es dir vor allem Spaß macht, jetzt Menschen zu finden mit einem Talent und sie in ihre eigene Schöpfung zu bekommen und dahin zu begleiten. Und das Letzte, so ein bisschen der Ausblick, ich glaube, auch das ist ein großes Thema. was braucht Deutschland, was braucht die Startup-Kultur, was braucht Europa als Standort an sich. Man hat es gehört, es ist für uns alle ein emotionales Thema, aber es scheitert ja schon leider wie so häufig an diesen Grundvoraussetzungen und auch mal Bürokratie zu spezifizieren, zu sagen, was ist denn mit den Leuten, die jetzt irgendwie 6 Tage die Woche arbeiten wollen? Eigentlich können die das nicht. Eigentlich haben wir hier mit unserer 40-50-Stunden-Woche haben wir gar nicht die Chance, wirklich exponentielle Companies zu bauen. Du hast gesagt, ja, TUM, Impossible Founders, das ist alles gut. Wir machen gute Grundlagenforschung und bringen irgendwie gute Ideen. Aber die großen Companies, wir sind vielleicht Zulieferant in Zukunft für China, du hast Indien genannt und die USA. Und das mal zu verstehen und dann zu sehen, muss man sich auch hinterfragen, ist es gerade der richtige Ort, um hier eine Company aufzubauen, als junger Mensch, als junger Gründer, oder ist es nicht gerade woanders dran? Trotzdem habe ich auch von dir gelernt, du hast auf jeden Fall große Hoffnung und auch viel unideologisches Potenzial in diesem gigantischen Markt Energie. Es wird sich elektrifizieren, 100%. Die Frage ist, wie? Die Frage ist, was sind die nächsten Technologien, die kommt? Ihr habt eine Produktpalette gebaut, die jetzt mittlerweile ineinander greift. Auch das hat gedauert, um das zu verstehen. Also von daher war das, glaube ich, ein Rundumschlag an super, super vielen Themen. Ich danke dir für die Offenheit, also auch da mal wirklich den Blick in deinen Kopf zu bekommen. Ich glaube, der ist sehr strukturiert, sehr strukturiert, weil du kannst die Vision runterbrechen und kannst die Leute ja mitnehmen, obviously, um sich da auch wieder hin zu hinterfragen. Also von daher war das schon mal eine spannende Reise, Philipp. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du die letzten Jahre auch Cheftreff quasi mit deiner Bühnenpräsenz unterstützt hast, weil du hast ja diesen Appell, auch wieder hier in diesem Podcast zu sagen, Leute, geht raus, probiert euch aus, die Welt ist schön, findet eure Persönlichkeit, trefft gute Entscheidungen, trefft gute Leute und baut was Geiles. Und das kann in der Kanzlei sein, das kann in einem Startup sein, das kann in der Beratung sein, wo auch immer. Aber nehmt das mit und macht was aus dem Leben.
The best is yet to come.
So, und ich glaube, das ist ein schöner Abschluss. Wir schließen die Frage immer ab mit der letzten Frage. Welche 3 Gäste würdest du uns für diesen Podcast aus deinem Netzwerk empfehlen? Mit wem sollten wir unbedingt mal sprechen? Weil er oder sie dich inspiriert, weil sie eine interessante Lebensgeschichte hat oder weil sie einen Blick auf Dinge hat, die andere vielleicht nicht so haben.
3 auch noch.
Kann auch 1 sein oder 2. Also mal sehen, wie viele dir in den Kopf kommen.
Das Problem ist ja immer, wenn sie tatsächlich sich in den Kopf gucken lassen wollen, dann gibt es ja ganz viele, ne? Ich glaube, dass die meisten Podcasts halt eben eher auch wieder Marketing sind. Also ich würde es unglaublich spannend finden, Jens Spahn mal zu Wort kommen zu lassen. Aber das wird nicht funktionieren, weil der das nicht...
Er ist in der Rolle gerade.
Richtig. Ne? Nicht, weil ich jetzt ein riesen Jens Spahn-Fan bin, aber ich spreche mit ihm ab und zu und ich finde es schon interessant, dieses Innenleben mal zu sehen. Du hast es ja bei einigen Politikern mitzubekommen, die Zwänge mal offen auszusprechen, die da herrschen. Finde ich ihn mit der Maskenaffäre und mit all den Dingen, die da sind, besonders interessant, aber das wird er nicht machen können, weil.
Wir können es mal probieren. Wir können ja mal gemeinsam einladen, mal gucken.
Können wir machen, ne? Also ich glaube, das ist interessant zu sehen, dass wir jetzt aus dem deutschen Bereich wenig wen ich noch sehr spannend finden würde. Ist, aber die ist auch einfach zu gut vom Mikrofon ist. Ich finde Luisa Neubauer immer noch spannend, gerade in dem Themenumfeld, was wir besprochen haben. Auch da wäre es geil, so ein Zwiegespräch zu haben, wo sie sich auch mal reflektiert. Also gerade mit der Frage, wie viel hat sie beigetragen auch zu dieser Ideologisierung, ne? Und wie viel Bärendienst entsteht durch dieses starke Fingerpointing, wenn du doch gerade eigentlich die Menschen auch brauchst und es für die attraktiv machen solltest, Teil des Wandels zu werden. Ne? Also würde ich auch spannend finden. Ich glaube nicht, dass sie das machen würde.
Wiederum,
ne? Kannst du auch versuchen. Das waren jetzt alle Deutsche. Also machst du ja auf Deutsch.
Gibt es einen von deinen Board-Membern, Investoren?
Ja, also ich finde, also ich glaube, wen man auf jeden Fall mal holen könnte, auch wäre auf jeden Fall Peter Wacker, wird er auch nicht machen. Aber das ist ja echt noch ein Unternehmer aus einer alten Unternehmerfamilie mit Wacker Chemie, der auch diesen Blick aus der Chemieindustrie, aber auch die haben Polysilizium auch für den Solarbereich gemacht, der also wirklich noch aus erster Hand sowohl in seiner Lebenszeit noch diesen Gründergeist hatte und diese Exzellenz, die Deutschland mal hatte. Mhm. Also diesen.
Auf das wäre ja spannend.
Ja, total. Ja. Boom, Deutschland, wow. Ja, so, wo alle nur sagen, wow, the Germans are coming. Ja, also das, was wir nur noch aus Kabarettstücken kennen. Ja, so. Und dann aber auch diesen Decline zu sehen und zu verstehen, was ist da eigentlich alles passiert und was ist das aus seinem Blick. Also würde ich interessant finden, ne? Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er das am Ende
let's
macht.
Try, ja, let's try, let's try. Also ich glaube.
Vielleicht macht er das ja, weil das wirklich auch klar macht, er ist halt jemand, der für diese Zeit auch noch steht. Ja. Und ich glaube, der würde heute halt im Zweifel nicht offen sprechen, weil auch der Backlash zu doll wäre, ne? Weil man vielleicht ihn missverstehen würde oder ja. Aber die drei reichen immer.
Philipp, vielen, vielen Dank.
Nichts zu danken.